Der Julis Eventer Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Staffel 5.
Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu Folge 26 von Staffel 5. Und das wird mal wieder so eine richtig coole Folge, obwohl ich sagen muss, diese Staffel bestand eigentlich nur aus richtig coolen Folgen.
Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Juliane Wirwoll. Ja, der Name hat sich geändert, der Mensch aber nicht. Vielseitigkeitsreiterin und Journalistin, nehme euch seit 2020 mit hinter die Kulissen unseres Sports zu Turnieren, Championaten und spannenden Gesprächen mit den besten Reitern der Welt.
Heute hören wir jemanden, der bei Social Media wirklich sehr bekannt ist. Lisa Röckener, aktuell 231.000 Follower bei Instagram und bekannt für Shows, Freiarbeit, Bodenarbeit. Reitet aber auch Turnier, Dressur, Springen, Vielseitigkeit, ist für jeden Spaß zu haben, hat aber auch immer ziemlich viel um die Ohren. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass wir den Termin für so eine Podcast-Folge gefunden haben. Ich wollte sie echt schon so lange mal im Podcast haben, weil ich schon immer geahnt habe, dass sie wirklich viel zu erzählen hat. Das wird sich heute auch bestätigen, ihr Lieben. Ich verspreche euch, es wird episch. Wir haben fast anderthalb Stunden gequatscht, so richtig aus dem Nähkästchen. Also muss ich hier im Intro auch gar nicht mehr zu viel erzählen. Ich hoffe, ihr bringt heute ein bisschen Zeit mit. Diese Folge wird unterstützt von der Stiftung Brandenburgisches Haupt- und Landgestüt Neustadt-Dosse. Und das passt tatsächlich richtig gut zu dieser Folge, weil es ja heute auch um ganz unterschiedliche Wege im Pferdesport geht. Vom klassischen Reiten bis hin zu ganz individuellen Ansätzen mit dem eigenen Pferd wie Bodenarbeit. Das Landgestüt Neustadt-Dosse steht genau dafür. Tradition, moderne Ausbildung und vor allem auch ein richtig guter Zugang zur Zucht. Und das eben nicht nur für Profis, sondern auch für Amateure. Also egal, ob ihr euch schon länger mit dem Thema beschäftigt oder vielleicht zum ersten Mal darüber nachdenkt, eure Stute decken zu lassen, dort bekommt ihr wirklich alles aus einer Hand. Beratung, Betreuung und auf Wunsch auch die komplette Unterbringung der Stute mit Paddock und Weidegang sowie tierärztlicher Begleitung vor Ort. Und wenn ihr das Ganze mal live erleben wollt oder einfach das Gestüt anschauen wollt, am 2. Mai findet dort der Fohlenfrühling statt. Ein Hoffest für die ganze Familie, bei dem ihr die ersten Fohlen des Jahres sehen könnt. Alle Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Also Lisa, erstmal vielen, vielen Dank fürs Einspringen, aber ich wollte dich schon wirklich so lange mal im Podcast haben, also ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch dabei zu sein, als deine Anfrage reinkam, dachte ich, Juliane, endlich hat sie mal gefragt.
Endlich machen wir mal was Richtiges zusammen. Nee, erzähl doch mal kurz, ich meine, dich kennt ja hier bestimmt jeder, der zuhört, aber was machst du, wo bist du beheimatet?
Vielleicht auch nicht jeder, also ich fange mal vorne an, mein Name ist Lisa. Lisa Röckener. Ja, ich bin im Landkreis Osnabrück, ist mein Wohnort sozusagen, beziehungsweise der Hof meiner Eltern in Kettenkamp. Das ist ja auch öffentlich, das kann ich auch sagen. Meinen privaten Wohnort, den lassen wir auch mal privat. Aber genau, da bin ich tagtäglich mit den Pferden. Und ich bin eigentlich ja wie du, nicht so gut wie du, aber auch Vielseitigkeit geritten damals und durfte da auch die Vielseitigkeitsbuschluft schnuppern und ich vermisse das ehrlicherweise auch ein bisschen. Hatte dann einen schweren Sturz, habe mit der Freiarbeit angefangen und bin mittlerweile Showreiterin und Ausbilderin in dem Bereich. Das war so die kurze Zusammenfassung, nebenbei Social Media, ne? Kennst du ja. Alles, was so dazugehört, mache viele Shows, zum Beispiel jetzt auch Hagen ist ja das nächste Event, da plane ich dann auch die komplette Show mit allem drum und dran, von der Kalkulation bis hin zu, wer kriegt welche Box mit welcher Einstreuung, wie viel Heu braucht derjenige, bis hin zu Moderationsübergängen und allem Pipapo und reite selber auch noch Show an dem Wochenende oder an dem Abend und das ist das, was mich glücklich macht, ja.
Das war jetzt einiges und ich will wirklich mal von vorne anfangen. Wie bist du denn überhaupt zum Reitsport gekommen?
Genau, ich kam gar nicht drum herum. Ich habe zwei reitende Eltern, meine Mama nicht mehr aktiv und mein Papa sitzt so dreimal im Jahr auf dem Pferd. Das ist auch ganz schön, wenn Schützenfest ist, das ist ja auch ganz wichtig, zumindest hier bei uns auf dem Land. Also ich konnte auf jeden Fall eher reiten, als dass ich laufen konnte. Das weiß ich, weil wir wurden immer auf einen Pony oder einen Esel bei uns, unsere Eselstute Miss Bifi, gesetzt. Und dann ging es durch den Wald und dann wurden wir da geführt und dann sind wir darauf eingeschlafen mit so einem schönen Gurt da oben. Also Kinderwagen war eher nicht der Fall, sondern da ging schon auf dem Esel. Und mit 2,5 habe ich noch so ein schönes Foto von mir, wo ich dann für Zügelwettbewerb ganz stolz geritten bin. Das war mein erstes Turnier. Ja, und dann kam ich auch nicht weg. Mein Leben lang habe ich das große Glück und das schätze ich auch sehr, auf dem Hof eben bei meinen Eltern zu sein und zumindest da jetzt noch die Pferde auch zu haben, dort arbeiten zu können und die haben mich da immer unterstützt. Das war schon besonders.
Also diesen Hof habt ihr schon, seitdem du denken kannst?
Genau, mein Papa ist, glaube ich, sogar auf dem Hof geboren. Von meiner Oma, also die haben das da, glaube ich, damals gebaut und dann hat Papa das eben übernommen. Die sind auch 5 Geschwister, aber er ist derjenige, der zum Glück da geblieben ist. Und da hat meine Oma noch lange bei uns gewohnt. Ich glaube, als meine Mama dazu kam, haben die noch irgendwie was angebaut und umgebaut und renoviert gemacht und getan. Und ja, dann waren wir alle da.
Geil. Jetzt hast du eben schon gerade kurz gesagt, Vielseitigkeit, bist du auch geritten? Wie bist du denn da reingekommen?
Ich bin tatsächlich gar nicht so die typische, ich bin mit Pony schon viel Vielseitigkeit oder Busch geritten, sondern ich weiß noch so, was gab es denn damals, so Jugendvergleichswettkampf und also diese Sachen, die es eben im jungen Alter dann mit den Ponys auch gab, bin ich geritten und da sagte eine Freundin zu mir, ich weiß noch, war bei Pia, wieso reitest du denn eigentlich nicht Busch? Und ich so, ja, weiß ich auch nicht und so und ich könnte das wohl. Und dann habe ich hier und da mal so eine E-Vielseitigkeit geritten und mal ein bisschen ausprobiert. Aber ich glaube, es lag auch viel daran, dass meine Mama immer Angst um mich hatte und mich gar nicht so gepusht hat, so von wegen Reitbusch, sondern reiten wir lieber ein bisschen Dressur und ein bisschen springen. Ja, und dann habe ich aber einen Heraldik-Nachkommen bekommen, der war vierjährig. Ja, und da lag das auch ein bisschen halt im Blut, ne? So ein Vollblüter. Und dann dachte ich, ja gut, der hat Power, wir probieren das mal. Und dann, ja, ging das auch relativ schnell los mit so Sachen wie goldene Schärpe oder so. Das ist ja dann auch auf einem relativ kleinen Niveau, aber schon ein tolles, tolles Turnier und was man dann damals mitreiten darf, da war man ja auch ganz stolz. Und dann bin ich in den Perspektivkader gekommen, da halt ein bisschen geritten. Ich bin auch ein, zwei kleine internationale Sachen geritten, aber das ist wirklich kaum der Rede wert. Aber ich habe zumindest Buschluft schnuppern können und hatte da eine coole Zeit. Also das war vor allen Dingen von der Gemeinschaft her, das habe ich ja danach erlebt, als ich dann wieder mehr Dressur und Springen geritten bin. Muss ich sagen, die Buschis sind einfach ein cooles Volk.
Ganz genau.
Frage ich auch nicht nur, weil ich in deinem Podcast bin.
Was hattest du denn damals noch mal genau für ein Pferd?
Also Humphrey hieß der und es war halt eben ein Heraldik-Nachkommen und den habe ich vierjährig bekommen. Der hatte da schon so ein bisschen was erlebt und dann dachte man, ja, wir gucken mal, in welche Richtung das geht. Und mit dem bin ich, also da habe ich echt angefangen. So Geländepferde und sowas, was ich vorher in meinem Leben auch noch nicht geritten bin. Und dachte so, wie geht das hier? Was ist das für ein Rädchen, mit dem man hier durchläuft? Also da habe ich, hey komm, da war ich, boah, wie alt war ich denn? Da bin ich vierjährig, 11 oder so. Ich war halt immer schon sehr groß, ich bin da 1,80 und ich musste relativ schnell leider dann auch von Pony irgendwie aufs Pferd umsteigen. Ich war zwar nie zu schwer fürs Pony, aber halt immer so, dass alle gesagt haben, ah, in der Dressur sieht das jetzt nicht mehr ganz so passend aus. Demnach bin ich halt schnell um oder früh umgestiegen, ne? Bin auch weiterhin mit dem so ein bisschen Dressur und Springen geritten, aber so dieses Buschreiten und da war auch dann die goldene Schärpe mit ihm und so verschiedene andere Sichtungen und so, das lief alles sehr gut, bis es dann aber leider zu einem Knick kam, dass ich ja mit diesem Pferd dann auch diesen Sturz im Gelände hatte. Das war super, super ärgerlich, weil es auch einfach ein Jahr war, wo es für mich so darum ging, entweder so in meiner, also in der Juniorenzeit, kann ich da noch mal was machen, kann ich mir zur Deutschen und so. Oder eben halt auch nicht. Und das war dann das nicht. Weil ich dann, es war zu Hause ein Geländetraining, nichts Wildes. Und ich war eigentlich schon durch und meine Eltern wollten Kutsche fahren. Und Mama sagte noch so, können wir schon los oder wolltest du noch was springen? Ich so, nee, nee, ich springe nur noch so einen wirklich kleinen Baumstamm. Springe ich nur nach hinten in den Wald und dann trabe ich da aus und ihr könnt schon los. Ja, genau dieser kleine Baumstamm wurde mir dann aber zum Verhängnis. Der ist dann auf groß abgesprungen. Trotz Stollen und Stollengurt und allem ist er dann halt auf groß weg, aber nicht so, dass ich dachte, das geht jetzt total in die Hose. Ich weiß nicht warum, ob er noch weggerutscht ist oder so. Auf jeden Fall ist er dann vorne hängen geblieben und wir hatten so einen schönen Rotationssturz und er ist dann auf mir drauf gelandet. Und das war natürlich nicht ganz so angenehm.
Ach du Scheiße.
Weiß dann nicht mehr viel. Ich weiß nur, dass ich anscheinend sehr laut geschrien habe, weil mein Bruder und meine Eltern sind schon mit der Kutsche losgefahren. Und Mathis war da, boah, wie alt war der da? 12 oder so? Genau, ich war 17. War der 12 und dann hatte Papa so ein relativ heißes Kutschgespann auch. Und Papa hat dann nur Mathis die Zügel in die Hand gedrückt, also die Leinen beim Kutschefahren. Und Mathis saß da so mit 12 Jahren und diesen heißen Pferden davor. Aber Papa ist sofort losgesprintet und halt zum Geländeplatz gekommen und hat dann gesehen, wie ich da lag. Und das Pferd ist halt in die Box gelaufen und hat sich trotz Stollengurt auch noch den Bauch leicht aufgerissen mit dem Stollen. Also es war einfach ganz viele Sachen, die ganz doof gelaufen sind. Und die Bilder werde ich auch heute nicht mehr los.
Nee, glaube ich. Wie schwer hast du dich da verletzt?
Ich wurde mehrmals operiert, bin direkt ins Krankenhaus gekommen, aber es war jetzt nichts, was jetzt irgendwie mich jetzt noch beeinträchtigt. Mein Schlüsselbein ist immer noch ein bisschen schief und so, aber das kennt, glaube ich, fast jeder Reiter. Das ist so eine typische Verletzung. Ein paar andere Kleinigkeiten, aber wie gesagt, nach 2 OPs war das dann alles einigermaßen gefixt und die Deutsch habe ich mir dann mit Klemmerhaus angeguckt.
Aber dieser Sturz hat viel verändert.
Absolut. Also meine Mama saß im Krankenhaus neben mir und sagte, Lisa, Also ich habe mich natürlich total geärgert, weil das war wirklich 2, 3 Wochen vor der Deutschen oder so. Und dann sagte sie, ja, für irgendwas wird es gut sein. Das willst du halt mit 17 nicht hören von deiner Mutti, ne? Also wenn die da alle da losfahren und du liegst im Krankenhaus, denkst du, ja, schön. Und sie hatte aber recht, denn danach kam erst noch mal ein richtiger Downer. Also ich habe fast aufgehört mit dem Reiten, weil ich habe mit dem noch versucht, dann im Springen einfach weiterzumachen, weil feste Hindernisse konnte ich gar nicht mehr anreiten. Das hat mein Kopf überhaupt nicht mitgemacht. Und ich wollte dann immer noch einen Galoppsprung mehr und noch einen mehr, weil ich immer Angst hatte.
Man hält dann immer fest, ne?
Genau, und damit habe ich ihn verunsichert. Ich weiß noch, dass ich dann damals auch noch mein erstes M-Springen mit dem geritten bin und so, wo ich dachte, gut, dann versuche ich es jetzt nochmal. Aber das ging auch. Also ich bin durchgekommen, aber das war nicht gut. 16 Fehlerpunkte oder so. Und dann habe ich irgendwann gesagt, das macht mir ja gar keinen Spaß mehr. Und ich mache es ja nicht, weil ich es beruflich machen möchte, das wollte ich damals nicht, sondern weil es mir Spaß machen soll und dem Pferd auch. Und das war einfach nicht mehr schön. Und dann gab es ein Weihnachten, da hatten meine Eltern mir so ein Reitpad geschenkt, weil die das irgendwie gesehen haben und sagten, hier, guck doch mal. Und da weiß ich noch, hat Mama zu mir gesagt, ich kann das auch wieder zurückschicken, wenn du wirklich aufhören willst mit dem Reiten. Und das war wirklich das Weihnachten, wo ich sagte, so jetzt, ich lasse es. Ja, und dann ging mein Studium los. In Münster habe ich dann auf Lehramt studiert und hatte da den Platz bekommen. Und wie der Zufall so will, kurz vorher rief unser Tierarzt an und sagte, ey, ihr sucht doch für Mathis, also mein Bruder, eben ein Pferd. Und hier ist einer, der ist zurückgekommen, irgendwie ein Bockhuf und hier ein Chip und da und weiß ich nicht. Also so Kleinigkeiten, aber nichts Wildes, wollt ihr euch die nicht mehr angucken. Ja, und Mathis war, ja, also ich will eigentlich nicht springen reiten, aber vielleicht auch Dressur, aber Western ist auch cool. Und da war
Okay,
so
wow,
ein
er wusste
Eichenhorn
genau, was er
gekommen.
wollte.
Ja, genau. Und dann war das so ein Hin und Her und nee, ich will aber ein dunkles Pferd. Und dann, nee, ein Schecke wäre auch cool, ja. Und dann, wir so, komm, wir fahren da jetzt hin, der ist kompakt, vielleicht kannst du mit dem auch noch ein bisschen Western reiten oder mach, was du willst. Ja, und dann bin ich halt mitgefahren als Schwester und stand vor dieser Box und dachte mir so, ach ja, das ist ja ganz süß. Ja, und Mathis war dann so, ah, ich glaube, ich will doch was ganz anderes. Ja, meine Eltern schon wieder so einen Kragen. Dann habe ich gesagt, ich möchte trotzdem gerne nochmal drauf. Also der war 3,5 und gerade angeritten und so in der Longe ein bisschen durfte ich halt drauf. Und das waren dann die ersten Videos von Valu und mir. Genau, das war Valu. Und ich hatte ja gerade mit dem Studium angefangen, musst du dir vorstellen, bin nach Münster gezogen, so Hals über Kopf, weil ich nachgerutscht bin. Und dann war ich da vielleicht 3, 4 Wochen. Ja, und dann bin ich wieder nach Hause gezogen und bin jeden Tag 3 Stunden gependelt,
Ach du Scheiße.
um halt mein Studium zu machen. Aber ich habe gesagt, ey, wenn ich so ein junges Pferd habe, ne, dann muss ich natürlich auch nach Hause. Und ich wollte auch viel lieber nach Hause. Naja. Und dann bin ich halt viel gependelt und habe nebenbei wieder angefangen, mit einem jungen Pferd was zu machen. Und da der nicht so einfach war, habe ich mal Bodenarbeit ausprobiert, aber ganz im stillen Kämmerchen, weil ich wollte nicht, dass das irgendeiner aus meiner damaligen Buschzeit, sag ich mal, oder irgendein Trainer mitbekommt, weil da wird es ja auch nur belächelt.
Das stimmt.
Ja, und dann habe ich das ausprobiert und gemacht und getan. Habe ganz, ganz viele Fehler kassiert, war oft davor, dass ich dachte, ach, ich höre doch mit auf. Aber auf der anderen Seite hat es mir richtig weitergeholfen, um Balu ja, so handelbar zu bekommen, wie er jetzt ist und mich nicht nur von rechts nach links zieht und steigt und macht und tut. Dann bin ich bei der Bodenarbeit gelandet. Das war eigentlich der Weg
Krass.
dahin.
Es ist spannend, weil wir kennen uns ja doch schon ein bisschen, aber man weiß so vieles halt nicht. Also so vom Weg und den Behind-the-Scenes-Sachen und da studiert und dann wieder zurück und so. So in dieser Gänze kriegt man es ja am Ende doch nicht so mit. Valu kennt man jetzt ja als totales Verlasspferd bei dir, ne?
Ja, und das war er eben nicht. Also ich habe ja auch mal ein Buch geschrieben damals und da habe ich immer so kleine Tagebucheinträge reingepackt, die ich tatsächlich über meine Pferde damals geschrieben habe. Ach, nicht warum, aber ich habe es gemacht. Und da war auch so ein witziger Tagebucheintrag irgendwie drin, so, Mist, jetzt stehe ich hier schon wieder, der eine Gummistiefel ist aus und mit dem anderen stehe ich hier, mit dem Fuß stehe ich im Matsch, Balu hat mich wieder über die Wiese gezogen und sowas. Irgendwie so Fails halt, die dann passiert sind, weil ich den einfach nicht unter Kontrolle hatte. Gut,
Und
der
was
war
hat
dann.
er gemacht? Er hat dich einfach weggezerrt oder was? Er hat um dich umgerannt oder?
Genau, sobald ich rechts von ihm stand, das haben ja viele Pferde, dass sie sich besser halt links fühlen, weil wir das immer von links oder oft machen. Sobald ich rechts stand, ist der halt abgepäst, ne? Und dann um mich rum und rückwärts und steigen und alles so, das volle Programm. Und ich dachte, gut, junges Pferd, aber Bodenarbeit, ich war da noch nie gegen die Bodenarbeit, aber ich habe mich immer nicht getraut, das so öffentlich, sage ich, oder so mehr zu machen, weil das halt schon, das muss ich ja vorstellen, weil Lou ist jetzt 15. Der war 3,5, also schon ein paar Jährchen her. Und da war das halt einfach noch nicht so angesehen, wie es jetzt halt ist.
Gut, da hast du ja auch dazu beigetragen, muss man schon
Aber
auch
so, ich war
sagen.
zur richtigen Zeit auch am richtigen Ort und habe passend damit angefangen. Aber natürlich bin ich mittlerweile schon ein Gesicht dafür, zumindest online. Das machen ganz viele andere auch ganz, ganz toll. Aber darfst du auch ein bisschen in die Welt tragen und das macht, also das ist ja das Schöne daran.
Aber es ist schon krass, du warst schon, wenn man das jetzt mal böse sagen darf, vor dem Hype, dass du damit angefangen hast.
Ja. Ich weiß noch, Mathis und ich, also wir waren mit der Familie immer im Urlaub und haben halt immer Pferde mitgenommen, weil, also wie das halt so ist in einer Reiterfamilie. Und dann waren wir, ich glaube, Haaren an der Ems oder so, waren wir auf jeden Fall mit den Pferden auf so einem Ferienhof, haben unsere Pferde mitgenommen und Mathis und ich waren dann so reiten und dann hing an diesem einen Reitplatz ein Halsring. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Halsring in der Hand gehabt bis dahin. Aber Mathis dachte so, hier, weil der ist in der Zeit an Western geritten, weil der hat ja alles ausprobiert. Und hat dann diesen Halsring genommen und meinte, hier, probier mal und mach mal. Und dann habe ich wirklich, ich hatte halt Humphrey, mein Buschpferd, noch mit. Also den haben wir danach behalten und zu Hause ohne Druck und ohne Springen und so lief auch alles gut. Und dann bin ich halt da mit ihm ausgeritten und ja, dann habe ich so einen Halsringer drauf gemacht. Ende vom Lied war, dass ich das zu Hause immer mal ausprobiert habe, mit ihm schon, bevor Balu da war. Und dann haben wir sogar mal ein Weihnachtsreiten geritten. Oh Julian, es gibt davon noch ein Foto. Es ist wirklich brutal schlimm. So selbstgebastelte Kostüme, kennst du das so wie früher in der Schule? Man muss sich halt irgendwas basteln, dann macht man so einen weißen Schal um so einen Hut und dann, also geht das halt so los. Ja, und das hatte ich dann an und dann diesen Halsring dabei und Mathis dann mit meinem Pony dabei und dann in Schlafanzug, weil er hat so getan, als würde er schlafen. Ja, und so ging das dann los.
Also super Choreo. Würdest du
Es
heute
war
genauso
super.
wieder machen?
Natürlich, total an dieser Professionalität vor allen Dingen.
Geil.
Ja.
Aber wie
Aber.
hast du denn damit angefangen? Ich meine, damals konnte man sich ja noch nicht so krass weiterbilden wie heute und es gibt WeHorse und tausend verschiedene Online-Trainer und was weiß ich nicht allem. Da gab es doch noch sowas alles gar nicht.
Ja, ich habe tatsächlich, war ich bei einer Trainerin, habe ich mal so ein paar Stunden genommen und so ein bisschen Bodenarbeit, so die Anfänge der Anfänge, jetzt auch gar nicht Richtung Freiarbeit, habe ich da gelernt und habe dann gedacht, ja, ist irgendwie ganz cool. Aber aus persönlichen Gründen hat sich das da irgendwie alles ja, so ein bisschen auseinandergelebt und dann habe ich zu Hause auf dem Reitplatz mich gesetzt und habe das ausprobiert. Ich habe einfach gemacht und Walu ist das Pferd, was die meisten Fehler von mir abbekommen hat, weil ich hatte ja selber kaum Schnall davon. Und habe dann geguckt, ja, was passiert denn, wenn ich jetzt hier loslaufe und wenn ich meine Schulter mal drehe und wie kann man denn überhaupt ein Kompliment machen und wie legt man das Pferd dann hin? Und also das sind ja schon weitere Übungen dann. Und das hat sich wirklich erstmal über die ersten Jahre so entwickelt, bis ich überhaupt erstmal ein Konzept hatte, wie ich andere Pferde ausbilden kann. Das hatte ich da ja auch noch nicht als Ziel. Also ich war da immer noch in meinem Studium, sogar noch im Bachelor, habe danach noch den Master gemacht. Also es ist noch ein bisschen Zeit vergangen in der Zeit.
Also
Und
echt so ein bisschen Learning by Doing.
total, ja. Ich habe auch nicht ein einziges Buch dazu gelesen. Ich habe zwar jetzt eins geschrieben, aber ich habe keins gelesen. Ich bin da überhaupt nicht gegen. Also ich finde das cool, dass es mittlerweile so viel gibt und ich tausche mich jetzt ja auch mit super vielen Leuten aus, ne? Gerade die halt auch so Bodenarbeit machen. Da ist eine richtig coole Bubble entstanden, weil da ist es ja auch so, jeder hat halt so seinen Weg und irgendwann muss man sich auch für einen Weg entscheiden oder sich selber einen zusammenbasteln und man kann nicht dem Pferd sagen, keine Ahnung, heute darfst du hinter mir laufen, ab morgen will ich immer, dass du neben mir läufst, heute sollst du auf Stimme reagieren, morgen nur auf Körpersprache. Das sind halt so Sachen, da musst du ja irgendwann einen roten Faden haben. Und da gibt es aber ganz viele tolle Ansätze und da tauschen wir uns halt immer noch aus. Und das ist dann so nach und nach entstanden.
Richtig, richtig spannend. Jetzt sagen ja ganz viele, es ist ja total cool, ich könnte das nie oder so, aber hast du denn irgendeinen Tipp, wie man jetzt heute anfangen kann mit sowas? Weißt du, das ist ja wie Sand am Meer. Wen nimmt man, welchen Ansatz nimmt man denn sozusagen?
Ja, also ich glaube, das Erste schon mal, also wenn es jetzt eine Person ist, die online ist, dann natürlich, wenn man jemand folgt und irgendwie aus den Stories und den Videos so empfindet irgendwie, dass es cool, was die Person macht und wie sie es macht, also wie es letztlich ja auch aussieht, ne? Und dann gibt es ja, ich glaube, von Kenzie gibt es Videos, Mathis hat separat Videos gedreht, bei WeHorse gibt es viele Videos dazu. Und ich glaube tatsächlich, mein Nachteil war, dass es das damals halt noch nicht gab und ich länger gebraucht habe. Der Vorteil war, dass ich das wirklich alles im Detail eigentlich für mich so ausgeklügelt habe. Und jetzt ist halt der Vorteil, dass es so viele Angebote gibt. Der Nachteil, dass es vielleicht zu viele sind. Da musst du dir echt, glaube ich, ein bisschen Zeit nehmen und hier und da mal reinschnuppern. Und ich empfehle immer jedem, das ist genau wie bei dir auf Dressurspringen oder Geländelehrgang, fahrt zu so vielen, wie ihr könnt und nehmt euch das mit, was für euch gut ist. Also zieht euch eure Hilfen raus und schreibt euch nach dem Kurs auf, jo, das fand ich gut oder daran möchte ich denken, das passte nicht so zu mir, das mache ich anders, was auch vollkommen in Ordnung ist. Also nur weil ich jetzt einen Weg habe, ist das ja nicht derjenige, der zu 1000% stimmt und richtig ist. Und nur das ist das Beste, das sage ich überhaupt nicht. Und ich glaube, mit ein paar Anfängen, also ich sag mal, wenn man nur lernt, wie führe ich das Pferd, ohne am Strick zu ziehen, wenn ich das mit Leuten mache, die davon gar keine Ahnung haben, da komme ich in der ersten Einheit schon so weit, dass wir meistens, wenn die Pferde das mitmachen, da gibt es ja solche und solche, komme ich dazu, dass ich die auch schon frei arbeite beim ersten Mal. Und wenn man dann nur so zwei, drei Schnupperstunden und nein, ich möchte keine Werbung für mich machen, denn ich nehme nichts mehr an. Nicht, dass das falsch rüberkommt. Aber wenn dann da, man kann ja auch bei anderen Trainern oder eben durch Kurse online das versuchen, wenn man sich da so ein bisschen Mühe gibt, dann kommt man schnell weiter. Das motiviert häufig, was schön ist. Und dann muss man so ein bisschen dranbleiben, weil dann geht es so ein bisschen ums Feintuning. Das ist genau wie bei allen anderen Reitsportarten ja auch. Wenn das Fundament nicht stimmt, dann wackelt es irgendwann oben. Also wenn ich jetzt ganz schnell zum Beispiel zum Hinlegen kommen möchte, da braucht das Pferd schon Vertrauen zu. Das kannst du irgendwie über Gewalt vielleicht beibringen, was überhaupt nicht mein Weg ist, aber irgendwie wäre es vielleicht möglich. Aber du hast im Endeffekt nichts davon, weil das Pferd nur noch panisch sich hinlegt. Da muss man dann so ein bisschen an den Basics arbeiten. Das ist wie Dressurarbeit, weißt du?
Dressurarbeit besonders anstrengend. Braucht man denn da ein besonderes Pferd für? Also sind Pferde besser geeignet oder schlechter geeignet?
Ich merke das immer wieder. Jetzt gerade zum Beispiel habe ich seit 2, 3 Monaten fast jedes Wochenende gebe ich Seminar. Dann komme ich dahin und dann habe ich immer 3 Pferde in dem Seminar, die wir zweimal arbeiten und so weiter. Und ich kenne die ja nie vorher. Das heißt, ich sehe die ja auch an dem Seminartag in der Arbeit das erste Mal, so wie viele der anderen Teilnehmer auch. Und ich stelle da gar keine Bedingungen dran. Also ich sage immer, nehmt die Pferde, wo es passt. Wäre ganz gut, wenn sie den Halfter kennen, dass wir ein bisschen was machen können. Aber du kannst es auf jeden Fall mit mehr Pferden machen, als du denkst. Und natürlich ist es gut, wenn die von der Aufmerksamkeit her dir schon so ein bisschen zugewandt sind. Wenn du jetzt Pferde hast, die sehr im Außen sind, sehr explosiv sind, wie zum Beispiel mein Spanier gerade zu Hause, der jetzt 4 wird dieses Jahr, dann ist das am Anfang vielleicht schwieriger. Aber auf der anderen Seite kannst du selbst solche Pferde durch diese Bodenarbeit von der Aufmerksamkeit her so zu dir lenken, durch diese Übung, die du da machst, dass sie das Außen immer mehr abschalten, also dass sie da gar nicht mehr so im Außen sind. Und dann fällt dir das Reiten zum Beispiel einfacher oder auch eine Turniersituation. Und wenn ich Seminare zum Beispiel gebe, dann sage ich auch immer, ich mache das hier nicht, um euch alle irgendwie zu Showreitern auszubilden, sondern ich möchte in erster Linie, dass euer Alltag mit dem Pferd entspannt wird und dass es fair wird dem Pferd gegenüber. Weil ganz häufig liegt es an mangelnder Kommunikation. Also Kommunikation ist immer so ein Oberbegriff, den wir immer sehr thematisieren, den ich unheimlich wichtig finde. Denn es geht ja allein schon dadurch, dass das Pferd den Herzschlag auf 1,5 Metern vom Menschen spürt. Solche Informationen. Oder wenn ich meine Hände oder nur mich anspanne, man sieht es gar nicht von außen oder wieder entspanne. Das sind Sachen, die nimmt das Pferd wahr. So also ein Pferd ist nochmal viel sensibler, als man, glaube ich, denkt. Und die spiegeln einen so gut, dass häufig Missverständnisse passieren, weil wir selber uns zu wenig hinterfragen, zu wenig denken, was gebe ich denn gerade für Signale ans Pferd? Und manchmal senden wir irgendwas aus, weil wir nebenbei am Handy daddeln und das Pferd macht darauf irgendwas und kriegt dann einen Rüber von uns, weil das sollte es ja gerade gar nicht. Jetzt mal ein bisschen zugespitzt, aber es gibt, wenn ich so mich hinsetzen würde und dann irgendwie so, da sind ganz viele Pferde und Menschen und die beobachten würde, dann sieht man da ganz schön viel, was manchmal auch ziemlich unfair dem Pferd gegenüber ist, weil sie halt so schön sensibel sind. Und das ist das Tolle an den Tieren, was ich halt liebe an der Arbeit.
Das stimmt. Kann man denn schon früh damit anfangen? Also sagen wir mal, ich habe jetzt ja so einen fast Zweijährigen, ne? Wie schlau ist das, das auch früh zu integrieren, sage ich mal?
Also, du kannst damit anfangen. Poste nur nicht zu viel auf Instagram, sonst Kinderarbeit vorgeworfen. Das fand ich auch
Kinderarbeit,
cool.
ja?
Ja, ist wunderbar. Nein, ich habe eine
Wow.
tolle Community an dieser Stelle, aber natürlich gibt es hier und da immer mal wieder Situationen und da war das der Moment. Aber was will ich eigentlich sagen? Du kannst eigentlich nicht früh genug, sage ich mal, damit anfangen. Natürlich nicht, wenn die gerade aus der Stute fallen. Aber ich habe zum Beispiel Jack, das ist ja mein zweiter, der die Shows auch mitgeht, den habe ich als Fohlen schon kennengelernt und als Absetzer zu uns auf den Hof geholt. Und dann lief der auf einer Wiese mit einem anderen Hengst und einem Älteren dabei. Das lief alles super. Dann habe ich so natürlich ein bisschen Fohlen-ABC gemacht, aber auch so spielerisch schon diese Bodenarbeit und ohne jetzt irgendwie da Halfter und irgendwas mit der Gerte zu machen, sondern einfach nur über so Schulterdrehung losgehen, so ein bisschen Fangen spielen mit dem. Also einfach geguckt, wie reagiert er, wenn ich eine bestimmte Sache mache. Und das aber mit einem Timer auf dem Wecker von circa 2 oder 3 Minuten. Länger nicht. Also weil gerade so Konzentrationsfähigkeit ist eh ein Thema, was wir häufig unterschätzen. Also auch gerade in der Arbeit, wenn ich jetzt mit denen Bodenarbeit mache, eine Dreiviertelstunde ist das, danach ist hier bumm. Ne? Macht lieber 2 mal 10 Minuten oder so vorm Reiten. Dann ist es entspannter fürs Pferd, außer man lernt was Neues. Und das ist aber für junge Pferde genauso gut wie für ältere Pferde, weil du hast ja auch den Vorteil an der Bodenarbeit, du kannst ja selber entscheiden, mache ich irgendwelche Galopp-Pirouetten und fliegende Wechsel um mich herum am Boden. Ja, kann man auch machen. Dafür muss das Pferd das aber körperlich können. Also ich sag mal, am besten ist es, wenn es Grippen diese Übung auch kann. Oder du hast einen 28-Jährigen, der aber eigentlich noch körperlich relativ fit ist, aber nicht mehr viel machen soll, dann strengst du halt den Kopf damit an. Dann machst du halt keine Galopp-Pirouetten, dann machst du ein bisschen Schritt und Trab oder lässt dir mal kurz kreuzen, wenn überhaupt noch. Oder hast einfach anders Spaß mit dem. Also du kannst es wirklich in jedem Alter machen und gerade vorm Einreiten, ich finde, das sollte Pflicht werden. So diese Grundsachen. Also, wenn jeder zumindest vorm Einreiten eine Woche sich damit beschäftigen würde, was ja aufs Leben gesehen nicht so viel ist für ein Pferd, dann würden, glaube ich, viele Probleme nicht mehr so entstehen, wie sie
Was
dann
sind denn
entstehen können.
Grundsachen, wenn wir jetzt da sind?
Grundsachen sind für mich, ich stehe neben dem Pferd und nicht vor dem Pferd. Neben dem Pferd, ich bringe dem Pferd bei, dass meine Schulter sozusagen an seinem Hals fest ist. So kann man sich das bildlich vorstellen. Das heißt, wenn das Pferd losgeht, also wir gehen zusammen los und halten zusammen an. Das mache ich immer über Stimme. Dann nutze ich noch nicht die Körpersprache. Das ist ein bisschen komplizierter. Juliane, jetzt musst du aufpassen.
Ja.
Normalerweise am Boden und Pferde auch untereinander ist die Hauptsprache die Körpersprache. Das heißt, man sieht das auch, wenn du so die Freiarbeitsleute beobachtest. Die stehen jetzt nicht einfach nur in der Mitte und sabbeln irgendwie, sondern meistens machen die sich klein, laden das Pferd ein, gehen aufs Pferd zu, machen sich groß, haben mal mehr Körperspannung, weniger Körperspannung, drehen die Schultern, das ist wie so ein Fahrradlenker, dass man damit die Lenkung bestimmt. Das ist so die Hauptsprache. Ich mache aber den ersten Step am Anfang immer über Stimme. Das heißt, ich sage dem Pferd und nur einmal schnalzen. Nicht zehnmal oder komm oder hi oder los dabei, sondern wirklich, ich breche das runter auf einmal schnalzen. Und dann soll das Pferd losgehen. Wenn es das nicht macht, dann kann ich immer noch mit meinem verlängerten Arm der Gerte hinten antippen. Nicht draufschlagen, sondern antippen, dass es in die Vorwärtsbewegung geht. Und dann gehe ich mit und lobe. Und das bringe ich erstmal bei. Losgehen und anhalten über Kommando. Was ist der Vorteil, wenn ich noch keine Körpersprache benutze? Dass ich das innere Ohr von meinem Pferd, das ist ja immer nur zwei Antennen haben, darf das Äußere gerne im Außen sein, weil Pferde sind und bleiben Fluchttiere und ich will den Instinkt ja nicht verändern. Das innere Ohr, das soll sich aber in meine Richtung drehen, im besten Fall dort auch relativ oft sein oder im besten Fall sogar die ganze Zeit und mir zuhören und gucken, okay, was möchtest du jetzt? Welches Kommando kommt? Was soll ich tun? Und dadurch, dass eine Antenne bei mir ist, weil ich ja nur über Sprache arbeite am Anfang, sorge ich dafür, dass nicht mehr beide Ohren ins Außen gehen. Also das ist so ein bisschen das Thema Aufmerksamkeit und das hilft dir ja in jeder Situation eigentlich weiter, wenn das Pferd auch zumindest zu 50% bei dir ist und du da nicht hinterhängst. Genau, und damit fange ich an und dann kommt im zweiten Step die Körpersprache dazu und dann laufe ich Schlangenlinien, Volten, lass das Pferd um mich herumlaufen, also alles, was Lenkung angeht. Wenn jetzt Männer zuhören, kann man auch ganz einfach sagen, ist wie ein Auto, ne? Also Gas, Bremse, Lenkung. Ist auch nicht schlecht. So, das sind für mich die Basics.
Okay, ich sage das immer, wenn die Leute fragen, wann kann ich zum ersten Mal auf dem Geländeplatz, dann sage ich auch Gas, Bremse, Lenkung. Wenn das
Guck
funktioniert, könnt ihr auf dem Geländeplatz fahren.
mal.
Guck
Aber
mal, das
dann
ist ja
ist es
spannend. Ich
so.
meine, man muss sich auf tausend Sachen, wie kann man sich denn auf so viele Sachen gleichzeitig konzentrieren? Du musst auf dich achten, auf das, was du sagst, auf das, wie du stehst, ob das eine Ohr bei dir ist und ob es stehen bleibt oder weiterläuft.
Aber Gegenfrage, wenn du jetzt auf dem Pferd sitzt und deine schwere Geländeprüfung da reitest, dann musst du ja auch auf zig Sachen achten.
Nein, Geländereiten ist ganz einfach. Mein Dressurreiten ist super anstrengend, weil du dann immer und jetzt und halten und nee, aber der Körper, aber die Hände nicht, aber der Kopf muss oben bleiben, aber das Becken muss drunter und dabei muss links und das. Oh.
So, und das ist, wenn man das trainiert, und ich sage nicht, also Bodenarbeit, gerade am Anfang, nach dem Seminar, sind die Leute fertig im Kopf.
Glaube ich sofort.
Weil ich so viel, ja, ich sabbel so viel, klar, weil ich denen noch was beibringen will, aber die auch so viel umsetzen und machen und tun und ausprobieren und dann daneben stehen und das angucken und selber am Pferd stehen, sind auch noch mal zwei Welten. Das ist wie beim Reiten auch. Nur ich sage mal, das Schöne ist, wenn das Gefühl übernimmt. Wenn du nicht mehr darüber nachdenkst, das ist ja wie beim Reiten, jetzt muss ich das mit der Schulter und das Pferd so und das Kommando, ah nee, ich muss aber die Gerte tiefer halten, die rechte Hand muss runter, dann stecke ich in die Tasche und ach nee, Strick muss locker, ja, und jetzt gehe ich los. Wenn du das nicht mehr denkst, sondern einfach machst und es funktioniert, dann kann daraus auch diese Art Tanz werden, was man in den Shows dann sieht, ne? Dass man das Pferd um sich rum und rückwärts auf einen zu und hinlegen und dann galoppiert es an aus dem Schritt und man holt es wieder zurück, ohne groß was zu machen. Das sieht dann so magisch aus, aber eigentlich ist es eine Konsequenz, ein Fleiß zu Hause, das zu trainieren und ganz viel Freundlichkeit. Mein Motto ist ja immer konsequent, aber freundlich, denn wir arbeiten mit 500, 600 Kilo Tieren. Oder mehr. Und da gibt es ganz klare Regeln und Grenzen. Und ich will der Chef sein. Und da weiß ich, sagen viele jetzt, oh Gott, jetzt ist sie mir unsympathisch. Aber
Glaube ich nicht.
was bedeutet denn Chef sein? Chef sein ist für mich nicht derjenige, der vorne steht und sagt, hier, ich habe die dicksten Muskeln, ich gehe jeden Tag ins Fitnessstudio oder ich zeig's dir, wenn du es nicht machst. Sondern Chef ist der, der die Strategie im Kopf hat, dem ich vertraue. Wenn der sagt, wir stecken eine Million in dieses Unternehmen oder in dieses Vorhaben von der großen Firma, dann muss ein Chef das entscheiden können. Und der hat verdammt viel Verantwortung. Und ich muss mich auf den verlassen können. Also all diese Punkte bedeutet für mich Chef. Ich finde, Chef wird immer so negativ gesehen. Ich möchte nicht über dem Pferd stehen. Ich möchte mit dem Pferd was machen. Aber ich muss derjenige oder diejenige sein, die Verantwortung übernimmt und dadurch ja auch Sicherheit vermittelt. Gerade in der Arbeit mit Pferden und einem Herdentier musst du es schaffen, dass du sozusagen die Leitstute oder Leithengst wirst und eben die Sicherheit vermittelst und ihm sagst, ja, Wir gehen jetzt in diese Arena, da sind überall Lichteffekte, 20.000 Menschen sitzen außenrum und die Musik geht an und die Spots gehen an. Ja, und du bleibst frei bei mir. Das ist dann das Ende vom Lied sozusagen, zumindest bei meiner Ausbildung.
Also ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich finde das so krass, ey, wenn man das so sieht von außen, wieder irgendwie das Pferd in die Bahn frei läuft und dann ordnet sich der Sau da ein und so. Ich finde das schon echt gewaltig, was ihr da macht.
Ja, das ist auch cool und selbst für mich, ich mache es ja jetzt schon über 10 Jahre, ist es immer wieder ein ganz besonderes Gefühl, wenn ein Pferd so einen kleinen Schritt macht und auf einmal klappt zum Beispiel sowas, wie du gerade sagst. Der rennt rein, galoppiert, kommt zu dir hin und parkt neben deinem Pferd ein, wo du gerade drauf sitzt. Das ist für mich immer noch besonders. Aber ich weiß, dass der Weg dahin halt mit ganz vielen kleinen Teilzielen zu tun hat und ganz viel Geduld erfordert.
Das wäre nämlich auch mein Stichwort gerade, Geduld. Du brauchst auch unfassbar viel Geduld.
Ja, du solltest schon nicht so eine ganz kurze Geduldskette
Aber
haben.
Wie machst du das denn? Ich meine, du bist ja jetzt vom Typ her ein bisschen wie ich. Also wir sind ja jetzt nicht die allergeduldigsten Menschen. Wie hast du dir das denn beigebracht?
Ich muss sagen, wenn ich mit den Pferden arbeite, bin ich ein ganz anderer Mensch, was das Thema Geduld angeht. Ich habe das aber auch selber gelernt. Also da sind wir wieder beim Thema Walu und der arme Sack musste mit mir alles irgendwie Step by Step lernen. Und ach ja, wir machen 3 Wochen das. Nee, das schmeißen wir über den Haufen, wir machen jetzt doch anders. Ja, das war Walus Ausbildung, aber er hat es mir anscheinend verziehen. Und ich habe gemerkt, wenn ich nicht geduldig war und dann nervös wurde oder unbedingt was wollte, dass ich einfach nicht zu meinem Ziel gekommen bin. Und dadurch, dass zum Beispiel auch Mutti von außen sagt, Lisa, jetzt entspann dich mal oder pack das Pferd weg, du kommst heute nicht weiter, was ich in dem Moment nicht hören wollte, aber gemerkt hat, dass es doch die bessere Variante war. Wenn man sich dann irgendwann, ich bin jetzt auch 30, ne, anfängt zu reflektieren und nicht mehr ganz so pubertär ist, dann merkt man, dass man damit schneller vorankommt. Das kann man von außen immer so schön sagen, du musst es durch ausprobieren und diese Erfahrung musst du sammeln. Ich kann dir genauso, weiß nicht, sitz mal auf dem Pferd, was so wie eine tickende Zeitbombe ist und da unten sagt jemand, jetzt entspann dich doch mal.
Ja, das ist, läuft total gut.
Natürlich, wenn wir jetzt außen sitzen oder gucken uns das Video an und ich sitze da drauf und das Pferd ist total spannig, ne? dann sagst du, ja, natürlich wäre es in der Situation clever, da unten baut sich Spannung auf, da oben werde ich noch entspannter. Aber die Umsetzung, das ist natürlich das, was unheimlich schwierig ist und das kann man nicht von heute auf morgen lernen. Es gibt auch Menschen, das lebe ich ja auch immer in den Seminargruppen, so bei einigen, wo ich denke, boah, mega Gefühl, weil Thema Timing ist unheimlich wichtig. Also eine halbe Sekunde später irgendwas zu korrigieren, macht dann zum Beispiel schon keinen Sinn mehr oder eine Sekunde. Das ist unheimlich wichtig und das hat man entweder drauf oder nicht oder man kann es noch lernen. Also gibt es so verschiedene Kategorien.
Aber ich finde das auch selber krass. Ich meine, ich habe ja auch wirklich lange Pferde und Pferdeerfahrung und verschiedene Pferde und so. Und ich habe mal bei Alani das gehabt, da war der noch klein und ging nach dem Turnier nicht auf den Anhänger. Der war einfach, das war leer. Der war komplett, da war im Kopf, du hast gemerkt, der stand vor diesem Anhänger, der hat so einen leeren Blick gehabt. Da war nichts mehr drin im Kopf, weil die ganze Konzentration war anscheinend für dieses Turnier draufgegangen und der ging da halt nicht mehr auf den Anhänger. Da gehörte der mir noch nicht. Und dann habe ich wirklich den Besitzer angerufen und gefragt, also entweder du kommst oder ich muss den hier lassen, weil, keine Ahnung, ich komme hier nicht weg. Und dann hatte der aber irgendwie einen Kontakt zu einer Trainerin, zu einer Verladetrainerin, die kam auch. Die hatte dieses Pferd innerhalb von, ich kann dir nicht sagen, 3 Minuten auf diesem Anhänger. Mit ihrem Stock da, also mit so einem verlängerten, also es war jetzt keine Peitsche und auch kein, es war einfach so ein verlängerter Stock. Und dann hat sie mit so einem richtigen Timing, es war das Thema Timing, in der Sekunde, wo das Pferd dann den Input brauchte oder die Bestätigung oder eben ne, falsch richtig, und die hat den 0,0 geschlagen oder sonst irgendwas, sondern es war einfach nur dieses, jetzt gehst du, jetzt bleibst du stehen, jetzt, also keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ich weiß es immer noch nicht. Ich bin eigentlich, weißt du, meine Pferde laufen heutzutage, lasse ich die vorne los, die gehen auf den Anhänger. Das ist natürlich eine Übung, weil ich ganz viel Anhänger fahre, meistens 1-2 Mal die Woche. Und dann sind die das gewöhnt und gehen die super auf den Anhänger. Aber da in der Situation war ich wirklich hilflos und dachte so, krass, es gibt Leute, die haben so ein geiles Timing. Das ist ja gewaltig. Ja,
aber da weißt du auch, wenn du das jetzt jeden Tag üben würdest, also ich habe ja ständig Verladepferde und in Anführungsstrichen Problempferde, da lernst du das dank der Pferde. Also ich lerne jetzt mit jedem Fall ja noch dazu, also vom Timing her und so. Es geht da wirklich so um Nuancen und das erlebe ich ja häufig, dass die sagen, ja, wie viele Tage brauchst du denn jetzt oder wie viele Wochen? Das kann ich dir gar nicht sagen. Aber meistens geht es deutlich schneller, als man denkt, zumindest um den ersten Step zu machen. Aber wenn du zum Beispiel Pferde untereinander beobachtest, Menschen können ja unheimlich gut diskutieren, wenn sie stundenlang über so ein Thema auslassen. Ein Pferd legt entweder, es geht ja von bis bei den Reaktionen, legt einmal im richtigen Moment die Ohren an und fletscht die Zähne oder schlägt einmal aus oder macht nur mal kurz so mit einem Schweif eine kleine Bewegung und das Gegenüber oder das andere Pferd weiß Bescheid. Also das gibt so eine Sache. Und dann ist aber auch gut. Die sind halt nicht so nachtragend, ne? Also bei uns ist ja, wenn die Hannelore letztes Jahr das gleiche Kleid angetrabt hat wie wir, dann. Also nicht, dass das bei mir der Fall ist. Ich habe kein Kleid, noch nicht viel. Aber weißt du, kennst du diese typischen Situationen? Wir Menschen, wir erinnern uns ja an Situationen vor Jahren und ärgern uns da immer noch drüber, was einfach verschwendete Lebenszeit ist. Und da sind uns die Pferde auch ein bisschen voraus.
Total, die leben im Hier und Jetzt.
Ja.
Aber was ich total spannend finde, du hast es ja jetzt schon zwei, dreimal anklingen lassen, so vorm Einreiten oder auch generell vorm Warmreiten oder so. Also du bist ja jemand, der, sage ich mal, Sport und diese Freiarbeit oder Bodenarbeit total kombiniert. Aber das ist ja immer noch sehr getrennt heutzutage.
Leider ja, also ich merke, klar, diese Schere ist da, ne? Die Turnierreiter sagen hier, die Freiarbeitsleute laufen mit ihrem Leckerli-Beutel, übrigens arbeite ich nicht mit Leckerlis, laufen die da durch den Wald mit fetten Haflinger, jetzt mal ganz überspitzt, weißt du, das ist so das Bild von denen. Und die anderen sagen aber auch, die Turnierreiter, die quälen ihre Pferde jedes Wochenende und verprügeln die nur und die sind alle ganz schnell kaputt. Ich kann dir sagen, es gibt natürlich auf beiden Seiten schwarze Schafe. So wie der Turniersport natürlich auch immer wieder in Verrufung gerät im Moment, gibt es das im Showsport aber, liebe Leute, leider auch. Also das ist nicht immer oder generell auch in dem Freizeitbereich. Ich glaube, das ist ein Thema, da will ich gar nicht zu sehr einsteigen, aber
Nee, ist besser nicht.
es gibt auf jeden Fall die Schere, klar. Und ich sehe es für mich irgendwie so als Aufgabe, dadurch, dass ich aus dem Turniersport komme und jetzt halt die Bodenarbeit mache und merke, wie geil sich das ergänzt. Also wie klasse man Pferde noch mal anders versteht. Und das heißt nicht, dass ich jetzt auf einmal, weil ich Bodenarbeit mache, einen Grand Prix oder einen Drei-Sterne-Kurs reiten kann. Das ist nicht der Fall, ja. Aber in dieser Grundlagenkommunikation, im Umgang mit dem Pferd, lerne ich unheimlich viel und konnte dadurch auch zum Beispiel meine Geländeangst ja wieder besiegen. Also ich reite ja bald wieder Geländepferde und bin auch die letzten Jahre hier und da mal noch ein bisschen kleine Geländeprüfung geritten. Das geht auch alles wieder. Das habe ich auch erst, nachdem ich mit dem Pferd so gelernt habe, halt zu kommunizieren, dieses Vertrauen wiedergefunden. Es hört sich jetzt immer so episch dann an, aber ist es nicht. Also ich bin kein Mensch, der irgendwie mit Energien oder dem All oder Vollmond oder so, das ist jetzt nicht, kann jeder meinen, wie er möchte. Also ich bin da überhaupt nicht gegen, aber das spricht mich jetzt nicht so an. Aber diese Bodenarbeit, da merke ich richtig halt, ja, wie das Pferd lernt zuzuhören. Das sind so Kleinigkeiten, das macht einfach Spaß.
Also es kann die Sportreiterei total.
Ja, ich habe ja zum Beispiel Ingrid Klimke, da war ich ja gestern noch. Und dann sagt sie, ach ja, mit Sienna müssen wir auch mal wieder was machen. Die hat ja den ganzen Kurs schon mit mir durchgemacht. Also Sienna hat alle Übungen von diesen Basic-Übungen und auch das Drehen und also alles Mögliche, die kann sie sogar hinlegen. Also das haben wir alles mit der oder auch mit zwei anderen Pferden noch von ihr haben wir das alles trainiert. Und Ingrid feiert es halt immer noch. Dabei hat sie mir dann geholfen, wie ich irgendwie mal vernünftigen Wechsel reite mit Walu. So, da wäscht halt eine Hand die andere. Und wir sind ja alle, die jetzt irgendwie, ja, vielleicht den Podcast hören, weil sie irgendwie reiten oder ein Pferd haben oder einfach Pferde toll finden, ist ja das Pferd eigentlich für uns im Kopf erstmal was Positives. Und dass wir uns aber gegenseitig so zerfleischen in dem Bereich und dem anderen die Butter auf dem Brot nicht gönnen, das ist eigentlich viel zu schade, weil wir machen uns ja gegenseitig total kaputt.
Ja.
Also auch viel Hilfe gebrauchen bei Dressur, Springen und Gelände. Und ich fahre auch zu Trainern, ich nehme Unterricht und ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann und ich weiß, wo ich Hilfe brauche. Und Unterricht gebe ich zum Beispiel hauptsächlich in der Boden- und Freiarbeit. Da denke ich, da kann ich helfen, ne? Da kann ich anderen noch was beibringen. Und dafür hat ja jeder auch sein Steckenpferd. Also so ist es ja auch soll es ja auch aufgebaut sein.
Ja, aber spannend, ne? Auch mit Ingrid, stimmt, das hatte ich gar nicht mehr so ganz auf dem Zettel. Ihr macht ja total viel zusammen. Wie kam das denn überhaupt dazu?
Das ist auch eine witzige Geschichte. Ich bin 2019 bei der Equitana an der Hop-Top-Show geritten. Und da saß sie wohl im Publikum. Und ich natürlich als ehemalige Buschreiterin war Ingrid für mich halt auch mal so ein Fangirl-Moment, wenn man sie gesehen hat. Ja, und dann irgendwie ein paar Wochen später war ich unterwegs mit einer Freundin, klingelt mein Handy, so eine unbekannte Nummer, geht dran. Ja, hi, Ingrid Klemke hier. Und ich so, hallo, Lisa Röckener. So, scheiße, was will sie? Ich reite doch gar keinen Busch mehr. Ja, und da meinte sie, ja, ich habe hier beide Sports, ist ja in diesem Jahr. Wir haben das Thema Pferd oder Reitsport und ich soll dann mit meinem Pferd irgendwie über so einen Geländesprung springen, aber das ist alles super eng, es sind ganz viele Menschen außenrum, eine riesen Leinwand und Fernsehen und also ist ja alles viel wuseliger als jetzt auf einer Geländestrecke. Dann sagt sie, das kann ich meinem Pferd nicht antun, was ich auch total fair finde, dass sie sagt, so, dass die Atmosphäre kennen die Pferde halt einfach nicht. Kann ich mir deinen Valuma ausleihen? Nicht so. Ja, also ich bin sehr eigen mit meinen Pferden, vielleicht kennst du das. Aber als
Nein.
Kimke gefragt hat, dachte ich so, ja gut, ne? Also vielleicht kann er danach das alles noch viel besser. Ja, wie hoch ist denn der Sprung? Weil, ne, extrem hoch, also Gut, bis M geht, ging der auch, aber es ist ja jetzt trotzdem eine Frage, was reitet sie und was wird da aufgebaut? Nee, das wird alles angepasst, so wie du sagst, und hin und her. Ja, und dann wurde ein Sprung dafür gebaut und dann bin ich zu Ingrid gefahren. Dann hat sie Evalu ausprobiert und so geguckt, ob das matcht. Hat sofort total gepasst. Und dann meinte sie zu mir noch: Ja, du brauchst ja auch noch ein Ballkleid, also für den Abend danach. Ich so: Ach so, da darf ich auch noch mit hin und so. Und dann war ich wirklich beim Ball des Sports im kompletten Outfit dabei. Dann sind wir zu ihr nach Hause privat gefahren. Dann stand ich in diesem offenen Kleiderschrank in Unterwäsche und sie hat mir ein Kleid nach dem anderen hingeschmissen, weil ich hatte solche Kleider nicht. Und dann konnte ich bei ihr erstmal Ballkleider probieren.
Wie geil.
Das war mein Kennenlernen mit Ingrid. Halbnackt im Kleiderschrank. Ja, das kann man jetzt auch falsch verstehen.
Ah, ich liebe die Podcast-Folge jetzt schon. Das ist geil.
Ja, so war das. Und dann seitdem haben wir uns immer getroffen, jetzt Sonntag halt auch auf dem Café. Und die sagt ja auch immer, dass sie diese Bodenarbeit total gerne macht. Das merkst du auch, wenn die da mit ihren Pferden arbeitet. Das ist so cool und die geht da so auf. Und auch ihre Töchter, die habe ich auch schon unterrichtet. Das macht einfach Spaß. Und
Und
da
die
auch vor.
war gleich aber auch so offen dafür, oder hat sie dich danach angesprochen und gesagt, ich will das lernen, oder?
Ja, sie wusste ja dann halt, was ich mache, hat das mit der Show gesehen und dann hat sie schon gefragt, so, wie macht man das denn und kann man das mal? Und die Pferde von ihr, muss ich sagen, auch wie die da mit denen umgehen, das habe ich dann ja auch so live und hinter den Kulissen mitbekommen. Das ist schon alles sehr harmonisch. Da war jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss dir erstmal beibringen, wie sie das Pferd vernünftig führt oder so. Das wäre auch traurig. Aber das war schon wirklich alles entspannt. Und so konnten wir dann wirklich, in der Halle haben wir angefangen und kamen wir auch noch dabei mit dem Pferd. Ihre Pflegerin und ja, Freundin, beste Freundin, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja.
Auf jeden Fall sind die ja immer zusammen unterwegs. Ja, und so haben wir dann alle zusammen da Bodenarbeit gemacht. Und dann kam noch die Anfrage über WeHorse, weil ich ja da auch die Kurse gedreht habe, so welche Schülerin man da nimmt. Und dann hat sich Ingrid angeboten. Natürlich, dann bringe ich der Ingrid mal bei, wie das hier so geht.
Das ist schon eine richtig, richtig coole Nummer. Und ich finde, das zeigt auch noch mal mehr, dass das so bereichern kann, den Sport oder die Sportreiterei damit, ne?
Absolut. Es war ja zum Beispiel, eine andere Sache ist ja mit Andreas Ostholdt, so, der ja auch seine Busch-Sachen da alle reitet und bei dem ich damals auch schon Lehrgänge und so geritten bin. Und der jetzt hier bei Röckern at Night vor 2.500 Leuten, zweimal sogar, also vor 5.000 Leuten, da Freiarbeit mit Jack in der Bahn gemacht hat.
Ehrlich?
Dieser,
Das habe ich ja
ja.
gar nicht mitgekriegt.
Da kommt bald nochmal ein Reel zu. Seine Aufgabe war, ich habe ihn aus dem Publikum geholt. Wir haben wirklich nicht geübt davor. Und ich habe ihm dann gesagt: So, hier, du hast ja schon ein bisschen im Theorieteil aufgepasst. Gleich lassen wir Jack reinlaufen, dann rufst du den zu dir, nimmst dir die Gerte in die rechte Hand und orientierst dich so an seinem Hals und mit deiner Schulter, wenn du das ein bisschen erklärt. Ich hatte ihm zwei Buschhindernisse aufgebaut in der Bahn. Ich so, dann ist es deine Aufgabe, den da drüber zu kriegen. Am Anfang hat er bis kurz vorher noch das Halfter gehalten und versucht, den irgendwie doch noch, ne, nicht frei drüber zu schicken. Und dann wird das immer besser und besser. Es war so witzig. Wir haben wirklich gelacht. Das war so eine kleine Comedy-Nummer im Theorieteil. Und der hat sich dann auch danach nochmal gemeldet. Also ich fahre da jetzt auch hin, bald zum Geländetraining. Und dann sagt er, kannst du mir bei dem einen Pferd nochmal helfen? Da haben wir das und das Problem. Vor ein paar Jahren war ich auch schon bei ihm und habe ein Pferd gearbeitet. Also das ist für mich schön, nicht weil es jetzt irgendwie große Namen sind, was auch cool ist, weil man das dadurch noch mehr so, ich sag mal, in die Welt tragen kann, auch über Social Media und zeigen kann, hey, da verbinden sich eben diese zwei Sparten, sondern weil ich es auch einfach cool finde, dass die auf mich zugekommen sind und fragen hier, ne? Also wahrscheinlich auch mit dem Hintergrund, die wissen, dass ich mal Busch geritten bin und dass ich jetzt nicht sofort sage, ah nee, komm ich nicht, weil du bist Turnierreiter und das mag ich gar nicht. Also ich glaube schon, dass dieses Thema da auch eine Rolle spielt. Aber es matcht halt.
Wann kommst du denn zu mir? Ich
Wann
habe
ich
auf
zu dir
jeden Fall Nachholbedarf, könnte man sagen.
komme? Ist gar kein Problem, das kriegen wir bestimmt hin.
Das
Machen
wäre
wir
so
mal.
witzig.
Das filmen wir dann für YouTube, dann können die Leute das auch noch.
Natürlich filmen wir das für YouTube. Gutes Stichwort. Du hast mit YouTube wieder angefangen.
Oh ja,
Wie hast du
kann
das denn gemacht? Also, wir haben vor
man
2 Jahren auf der Spoga dazu gesprochen. Und ich weiß, wir waren beide super. Ja, hilflos, könnte man es fast schon sagen. So, was machen wir denn nur mit YouTube? Wir wollen es gerne machen, aber irgendwie geht es nicht so richtig. Wie hast du das denn jetzt wieder neu gedacht?
Ich habe eigentlich gar nicht so viel neu gedacht. Ich habe einfach immer das, was ich schon immer wollte, die Leute noch mehr hinter die Kulissen mitnehmen, gerade bei diesen ganzen Events und so, weil das ja nochmal anders ist als Turnier, zumindest zu teilen. Und da habe ich, mein Problem war ja immer nur, dass ich keinen zum Filmen hatte. Und nur selber immer das Handy halten und in die Kamera sprechen. Das geht teilweise gut, aber auch, finde ich, irgendwie ist das dann auch langweilig. Dann habe ich immer meinen Pferdehelfern die Kamera und das Handy in die Hand gedrückt, aber die sind auch dafür da, damit das alles reibungslos läuft und dass
Das
meine
mit meiner
Pferde.
Mama auch so, ja.
Und dann ist gerade in vielleicht auch schönen, emotionalen und wichtigen Momenten halt die Kamera einfach nicht Nummer eins. Da habe ich dann keinen Kopf daran zu denken. Und demnach war klar, ich brauche einen Kameramann. Aber das, ja, hat sich erst so ein bisschen schwer gestaltet, weil es ist einfach heute noch so, dass ich jeden Monat natürlich ins Minus gehe mit YouTube, weil die Produktionskosten immer noch teurer sind als das, was bei den Videos rauskommt. Man hat noch nicht richtig Partner dafür und so. Das entwickelt sich alles. Aber ich habe mir jetzt gesagt oder vorgenommen, weil dieses Jahr vielleicht auch noch ein paar große Projekte anstehen, dass ich sage, ich habe jetzt einen langen Atem, ich investiere auch in YouTube und probiere das aufzubauen. Ich habe für mich intern schon so eine Zeitspanne gesetzt, gebe dem die Zeit und das Budget. Und entweder wird es dann mehr und klappt und ich kann damit was verdienen und kann auch Kooperationspartner eben finden, dass das Ganze auch aufgeht, oder ich lasse es.
Okay, ja, aber das ist ja spannend. Also, weil investieren, ich meine, wir müssen alle immer mal investieren, sei es jetzt bei Insta oder in Videografen, Fotografen, YouTube jetzt oder so. Und ich hatte auch letztes Jahr mal so eine Phase, wo ich mal 3, 4 Monate einen Editor ausprobiert habe für Reels irgendwie, wo ich gesagt habe, es ist irgendwie schön, wäre es, wenn meine Sachen auch mal geschnitten werden und nicht nur auf den Festplatten rumliegen, weil das Material ist ja da.
Also es ist halt für mich nochmal ein größerer Schritt, weil ich einfach, also meine Hauptplattform ist einfach Instagram. Und wenn ich da jetzt sagen muss, irgendwie, keine Ahnung, ich muss nochmal ein Shooting dazu buchen oder irgend, also das sind halt so Kosten, wo ich weiß, da kommt aber in der nächsten Woche oder irgendwann kommt ja eine Werbung, so, dann ist es in Ordnung und man muss ja auch wachsen. Und dann hast du halt, als das hat, kennt jeder Unternehmer oder jede Unternehmerin, auch Investitionen. Aber bei YouTube ist es schon, wo ich jetzt immer noch mich so zwingen muss, nein, ich habe eine Deadline im Kopf und ich ziehe das jetzt durch und es geht auch und ich mache das und wir gucken.
Ja, wie ist denn bei Insta überhaupt gewesen? War das von vornherein so groß geplant, gedacht?
Ja, ein Fingerschnippen, weißt du auch, wie das bei Insta ist und schon,
Hat
tada!
man 250.000 und ich weiß gar nicht, wie viele du im Moment hast. Viel auf jeden Fall.
Jetzt über 230.000, ich weiß es auch im Kopf nicht, aber ja, um den Dreh. Ich glaube, mein Vorteil war, dass ich einmal zur richtigen Zeit da war. Das war Ende 2016, Anfang 2017 habe ich angefangen damit. Du auch?
Ja, 2016 habe ich auch.
Ja, witzig. Weil da haben die mir immer bei Facebook, habe ich damals, habe ich gelöscht, ey, die ganzen Kommentare da, da kann ich ja gar nicht mit um. Ich finde Facebook schrecklich.
Facebook geht gar nicht mehr. Ich habe schon mal überlegt, ob ich so ein Reel mache, so wenn du auf Facebook gehst und dann so, weißt du, so ganz viele Sachen, ganz viel, ich meine, die Leute können jetzt nicht sehen, was ich gemacht habe, aber so, es ist einfach, es sprudelt auf dich ein, dieser Hass und dieser schreckliche, egal, du kannst auch ein Foto von einem Pferdekopf einfach nur posten und das ist schon Tierquälerei. Und du öffnest das nur und nein, 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 auf gar keinen Fall. Einfach geh nicht auf Facebook, es ist Horror.
Nee, das ist so. Es ist wirklich so. Und deshalb, ich habe mit Facebook aber damals angefangen und dann haben die mir bei Facebook geschrieben. Übrigens ganz süß, die Seite hieß Vitvalu, ein Pferd zum Verlieben. Meine Mama hat mir sogar noch ein Poloshirt damals gemacht und mir geschenkt mit dem Aufdruck, mit dem Namen. Ey, wie peinlich ist das? Naja, so habe ich angefangen. Ich habe mich auch nie vor die Kamera getraut. Ich habe immer nur weggefilmt, weil ich ultra schüchtern früher war. Ich habe in der Schule nicht mal mehr ein Referat halten können, weil ich so nervös war. Also nicht vernünftig. Naja, auf jeden Fall, das ist eine ganz andere Geschichte. Haben die mir bei Facebook dann geschrieben, oh, mach doch mal Instagram, du hast so schöne Fotos. Ich habe damals immer ein paar coole Shootings gehabt und so. Und da war das noch mit Kleidchen und Blumenkranz auf dem Kopf und so. Und halt,
Haben wir alle mal gemacht.
haben wir alle durch, genau so ist das halt. Und dann habe ich mir Instagram gemacht. Ich wollte es eigentlich nicht, weil ich fand Facebook schon neben Schule bzw. Abi und dann ja auch das Uni-Sachen und so, fand ich das schon so viel, wo ich gesagt habe, boah, jetzt auch noch eine Seite pflegen. Aber gut, ich probiere es. Und dann hat mich das richtig motiviert, dass es bei Instagram wirklich richtig steil am Anfang losging. Ich dachte, wow, okay, cool, ja, das macht doch mehr Spaß als Facebook. Dann habe ich lange die beiden Sachen parallel gemacht. Und Instagram ist halt immer so nach und nach gewachsen. Das war eigentlich immer stetig irgendwie ein Wachstum da. Ja, und dann habe ich halt irgendwann Facebook gelöscht, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Irgendwann mal Silvester, weiß ich noch, habe ich gesagt, so um 0 Uhr
Du hast
0.
Facebook echt gelöscht. Ich mache das immer noch parallel und gucke da einfach nie rein.
Letztens wurde mir, da kam ich eine Mail, ihr Rückblick, was sie vor einem Jahr gepostet haben. Und ich denke so, was habe ich gepostet? Also wenn jemand von mir bei Facebook was sieht, das habe ich nicht aktiv gepostet.
Vielleicht hat Meta immer noch so eine Weiterleitung auf irgendeine
Ja,
Seite, die du gar nicht mehr weißt.
aber weil ich finde es so schlimm, auch zum Beispiel bei Vox, wenn wir für die Pferdeprofis drehen, also ich lese mir keinen Kommentar mehr durch, nicht einen, selbst bei Insta nicht mehr, weil da fiel halt auch so die Dingeldörde mit ihrer Katze auf dem Sofa sitzt und noch nie ein Pferd gesehen hat und sich dann aufregt, dass ich eine Gerte in der Hand habe. Da habe ich mittlerweile auch gelernt, ey, rechts rein, links raus. Das, was ich poste, das, was ich mache, da stehe ich hinter. Ich weiß, dass ich mich oft genug hinterfrage. Ich weiß, dass ich auch Fehler mache, aber da stehe ich zu. Also wie jeder von uns ist es menschlich. Das ist mein Standing. Fertig.
Ja, wo waren wir eigentlich stehen geblieben, bevor wir über Facebook geredet haben?
Eine gute
Ich weiß es
Frage.
nicht mehr. Wir waren bei YouTube, Insta, warum du das, ob du
Ja,
das so
genau.
groß gedacht hast, genau.
Nee, ich habe auch nie gedacht, dass ich das beruflich mache, ey, ganz ehrlich.
Aber es ist ja irgendwann gekippt. Du hast dein Lehrerstudium ja fertig gemacht, dann hast du ein bisschen als Lehrerin gearbeitet, hast gedacht, ah, das macht nicht so viel Spaß wie das andere. Oder wie
Aber
war das?
es hat schon Spaß gemacht. Ich vermisse jetzt auch immer noch so ein paar Schüler, so, also meine Prüfungsklasse und so, die sind mir mal echt voll ans Herz gewachsen. Total tolle Gruppen da. Ich habe aber irgendwann den Moment gehabt, also ich musste mich dann entscheiden, mache ich jetzt meine Verbeamtung oder nicht? Und wenn du halt verbeamtet bist, dann ist es ja auch schwierig, dass du, keine Ahnung, wenn du dann mal woanders hinziehst oder so, dass du halt einen Wechsel beantragen musst. Das ist ja alles so ein bisschen als verbeamtete Lehrerin dann schwieriger. Und dann habe ich gesagt, nee, mache ich erstmal nicht. Und dann habe ich überlegt, ob ich eine halbe Stelle mache und eine halbe Stelle versuche, mir so mein Pferdebusiness aufzubauen oder weiterzumachen. Und dann habe ich gedacht, nee, ist auch doof, weil dann hatte ich irgendwie eine Anfrage für eine Show, wo ich dienstags hin musste. Dann war irgendwas am Montagabend, dann Mittwoch bis Sonntag. Und ich konnte einfach nicht beständig in der Schule sein. Und dann habe ich gesagt, das ist für beide Seiten doof. Und auch wenn man nur eine halbe Stelle hat als Lehrerin, ich glaube, Lehrer können das nachvollziehen, musst du ja trotzdem so diese ganzen Konferenzen und alles, was es gibt, da kommt ja noch viel mehr dazu, dass du kopfmäßig auch eigentlich ein bisschen dazu verpflichtet bist, auch wirklich voll in der Schule zu sein und bei deinen Schülern und bei allem, was dazugehört. Und das konnte ich einfach nicht, weil ich meinen anderen Job dann so geliebt habe und das so cool fand, welche Türen sich da so nach und nach geöffnet haben. Also ich gesagt habe, okay, ich probiere das jetzt, ich gehe voll auf Selbstständigkeit, hatte aber ein besseres Gefühl als vor meinem Studium, wo ich ja auch schon mal überlegt habe, das zu machen. Dann habe ich ja doch studiert, weil ich einfach wusste, ich habe einen Job in der Hinterhand und wenn ich jetzt keinen Bock mehr auf die Kamera habe, dann habe ich einen coolen Job, dann werde ich Lehrerin. Also ich weiß, dass viele Lehrer jetzt auch schreien, oh, das ist gar nicht so cool. Die Medaille hat ja immer zwei Seiten, aber es ist ein Job, den ich mir vorstellen könnte und den habe ich in der Hinterhand. Aber ich glaube nicht, dass ich da so schnell landen
Aber du
werde.
hast es ja jetzt mit Seminar geben und so hast du ja schon fast so eine Kombo geschaffen, ne?
Aber weißt du, was der coole Unterschied ist? Dass ich nicht mehr den Paul da sitzen habe als Zehnklässler, der erst wieder aufwacht im Chemieunterricht, wenn ich von Alkohol rede, sondern dann halt meine Reiterleute da habe, die sagen, erzähl mir was, ich möchte was lernen, ich will es ausprobieren. Und klar, da sind auch immer mal besondere Leute dabei. Wir sind halt alles Reiter. Aber es macht einfach ein bisschen mehr
Naja,
Spaß.
es sind Leute, die auf eigenen Wunsch da sind. Schule ist halt Pflicht am Ende. Und da hat der eine mehr Spaß als der andere, würde ich mal sagen.
So ist das. Da hast du halt andere Vor- und Nachteile, aber ja, das ist schon cool. Aber natürlich, wie du sagst, ich kann das kombinieren. Ich habe halt ja auch Vorträge und so oder als Land Rover habe ich das ja auch mal eine Zeit lang in den Autohäusern gemacht. Da fühlst du dich schon wie so ein Teacher da vorne, wenn du da stehst. Hast du halt ein Headset noch auf. Das ist eigentlich eine coole Kombination. Also meine Pädagogenausbildung oder generell mein Studium ist jetzt nicht komplett hingeworfen, auch wenn ich keine Lehrerin werde. Also da habe ich halt auch viel für mein jetziges Leben mitgenommen.
Ja, glaube ich. Du hast ja jetzt eh schon 1000 Berufe, also dann auch noch mit Fernsehen drehen und Shows und Social Media und das noch und dies noch und ich weiß gar nicht, wie viele Stunden dein Tag hat. Auf jeden Fall mehr als meiner.
Geht so. Also wieso, Jörne? Es ist 20 nach 7. Also wir hatten eigentlich geplant, viel später anzufangen, oder? Ich bin heute richtig gut
Wir sind
durchgekommen.
heute richtig, richtig gut davor.
Nein, es ist tatsächlich so klar, dass die Tage voll sind, aber ich habe zum Glück einen Partner, der mindestens genauso viel arbeitet und auch selbstständig ist. Und demnach habe ich jetzt nicht um 17, 18 Uhr jemanden sitzen zu Hause, der darauf wartet, dass ich koche und dass ich endlich komme und mit ihm Zeit verbringe, sondern wir sind immer froh, wenn wir mal Zeit zusammen haben, wie gestern, wo wir dann halt zu Ingrid gefahren sind. Und ansonsten unterstützen wir uns in unserer Arbeit. Er macht mal Regie bei uns, ich helfe bei dem aus. Also das ist dann ist es, glaube ich, einfacher, was ich damit sagen will, als wenn nur ein Partner so viel arbeitet, so viele Stunden hat und der andere das vielleicht nicht nachvollziehen kann.
Aber
Das
du
ist blöd.
bist schon auch viel im Auto, ne?
Boah, ich habe heute, habe ich gerade noch geschnitten, das muss ich gleich noch vertonen, so mal mit Zeiten wieder mitgenommen und habe dann auch wieder gesehen, heute waren es auch wieder irgendwie 200, 250 Kilometer, wie 3 Stunden da wieder im Auto gesessen und das nervt auch. Also die Fahrt, ich konnte halt überlegen, hole ich die Pferde hier hin, wo ich privat wohne. Also mein Freund hat ja auch ein Pferd. In dem Stall hätte ich sicherlich meine drei auch noch irgendwie untergekriegt. Oder auch in anderen Vereinen hier. Aber dieser Kompromiss, ich filme den ganzen Tag oder fast den ganzen Tag. Ich habe mein Handy immer überall stehen. Ich bin bei meinen Eltern aber schön alleine und das kann ich alles machen. So, und das heißt, ich habe da voll freie Hand. Ich kann auf dem Platz, wann ich will. Ich kann schleppen, wann ich will. Ich muss natürlich auch alles für mich machen. Da ist kein anderer, der das macht. Meine Eltern unterstützen mich schon sehr viel, auch im Füttern und so. Aber alles andere macht man selber. Und da habe ich gesagt, ich fahre lieber 2 Stunden am Tag oder ein bisschen über 2 Stunden mit schönem Stau. Fahre ich lieber und dafür habe ich meine Pferde halt 24/7 auf der Wiese im Sommer und auch im Winter. Und die sind in ihrem Offenstall und haben sowohl trockene, also auch im Winter ihren trockenen Stall, können aber auch raus, so wie sie wollen, haben die ganze Zeit Heu. Ich kann das alles selber dosieren. Und diese ganzen Vorteile gegenüber von einem Stall, wo ich dann sagen müsste, ja, wir haben wieder Fernsehdreh, ich müsste jetzt die Halle blockieren von so und so. Und dann sind wir auf der Steigasse, dann drehen wir draußen, jetzt fliegt eine Drohne da lang. Das ist einfach.
Also schon vor der Drohne wusste ich, dass das nicht funktioniert, aber spätestens
Ja.
da ist Ende Gelände.
Einfach sau schwierig. Und deswegen war für mich dann der Kompromiss, ich fahre, aber auch das möchte ich nicht ein Leben lang machen.
Kann dir aus eigener Erfahrung sagen, Pensionsstelle, es ist und bleibt, oh, ich würde fast sagen, es wird sogar immer schwieriger, das so zu machen und auch wenn man Leuten ja vertraut und so weiter, aber es können sich auch mal Umstände ändern und dann sind da die Mitarbeiter nicht mehr und du kannst es nie so machen, wie du es selber machen würdest. Auch wenn natürlich viel Arbeit da dran hängt, das will ich überhaupt gar nicht romantisieren. Aber mit den Pensionsstellen und ich will gar nicht jetzt alle Stallbetreiber irgendwie schlecht reden, überhaupt gar nicht.
Ich
Aber
kann ja auch die
es ist
verstehen, aber
so schwierig.
dadurch, dass wir selber ja auch dann zum Beispiel Fernsehpferde und so da haben und dann rechnet man natürlich auch aus, was müssen die dann zahlen für die Box zum Beispiel. Den Rest übernimmt immer der Sender, aber die Boxenkosten, Stallkosten müssen übernommen werden vom Besitzer. Und da haben wir dann auch mal runtergerechnet und auch ich zahle bei meinen Eltern ganz normal was dafür, dass ich meine Pferde da stehen habe. Aber habe natürlich alles, ich sag mal, ich habe keine Halle, ich habe keinen Luxus, was das Reiten angeht, aber ich habe vielen anderen Luxus in Anführungsstrichen. Und da haben wir das mal ausgerechnet und ich würde auch keinen Stall betreiben wollen, weil A, hast du nur unglückliche Menschen, was auch wiederum an einer Seite verständlich ist, weil das dann irgendwie schlechte Heuqualität oder halt immer teurer wird, aber auch die laufenden Kosten, also das kann man sich eigentlich kaum leisten. Also so, dass da was überbleibt, da muss es wieder so hoch angesetzt werden, dann sind die wieder sauer. Also ich bin einfach froh, dass ich das für mich mache. Klar, es ist schon viel Arbeit. Und nochmal Chapeau an meine Eltern, wenn ich jetzt mal weg bin irgendwie und dann bleiben noch Pferde zu Hause. Wir nehmen ja nicht immer alle mit. Oder ich bin jetzt über Ostern zum Beispiel ein paar Tage einfach weg mit meinem Partner. Dann, ja, ist das so. Und dann machen meine Eltern die Pferde. Also die füttern die, die werden nicht bewegt, die haben dann frei. Aber ich weiß, dadurch, dass die 24/7 raus können, ist das auch nicht das Problem. Alles seine Vor- und Nachteile, aber ich möchte nicht tauschen.
So, jetzt reden wir hier schon fast eine Stunde, ne? Ich habe garantiert nur gefühlt 5 Fragen von denen gefragt, die ich hier aufgeschrieben hatte, ja, Lisa? Also theoretisch könnten wir irgendwie 3 Podcast-Folgen aufnehmen. Jetzt muss ich trotzdem, vorhin hast du nämlich so ganz leise am Rand gesagt, ja, und ich reite ja jetzt wieder Vielseitigkeit, weil die Bodenarbeit hat mir ja da ja auch geholfen. Das will ich jetzt nochmal im Detail wissen. Also du reitest ja wieder ab und zu mal ein Geländeritt oder auch mal ein Training und so.
Also, ich glaube, in den letzten 3 Jahren bin ich ganze 3 Vielseitigkeiten geritten. 2 davon habe ich gewonnen. Das war eine A-Vielseitigkeit. Also immer Kreismeisterschaften, war cool, oder? Also da habe ich Kreismeisterin geworden, dachte, okay, das reicht für dieses Jahr.
Das war gut, jetzt müssen wir aufhören. Besser wird's nicht.
Nein, also ganz ehrlich, ich habe nicht die Zeit dafür, so zu trainieren und das so zu verfolgen, wie du das jetzt zum Beispiel machst oder andere Reiter. Dafür gehört da viel zu viel bei. Aber ich sage mal, eine A-Vielseitigkeit mit Baloo, das ging super. Ich habe aber jetzt gemerkt, dass ich dieses Grabenthema immer noch habe. Und da, ich habe mit Walu, das war jetzt die dritte Vielseitigkeit dann letztes Jahr, da sind wir am Graben ausgeschieden. Da habe ich dann gedacht, warum zwinge ich mich jetzt wieder dazu, da irgendwie über so einen kleinen Graben springen zu müssen, wenn ich das Pferd jetzt damit verunsichere? Ich lasse das. Walu macht seine Showsachen, ist alles top, es ist ein super tolles Pferd. Aber der muss da jetzt nicht noch Busch gehen neben seinen Shows. Und wir haben echt einen vollen Kalender. Und da muss ich auch sehen, dass er seine Freizeit sozusagen bekommt und auch die Regeneration, weil Showreiten ist ja nicht weniger anstrengend, als wenn er jetzt einen Parcours reitet oder so. Genau, mit Jack, der ist jetzt 7, da bin ich jetzt 3 Geländepferdeprüfungen geritten. War auch immer ganz gut, der hat sogar 8,5 und sowas bekommen. Also, das war eine Geländepferde-E, ne, muss man dazu sagen.
Aber es ist
Aber
cool,
davor.
das Format, ne?
Das ist super cool. Also ich konnte da aber auch noch nicht so viel. Also jetzt schon 2 Jahre her und der ist ja mit 4,5 habe ich den erst so richtig geritten, weil der ja davor krank, also verletzt war. Da konnte ich auch nicht viel mehr als Gasbremse lenken. Und ich habe aber gedacht, der springt alles und das macht irgendwie Spaß. Wir probieren das mal so eine E. Nein, das lief schon ganz gut. Aber es ist jetzt auch nicht das krasse Mega-Pferd, mit dem ich jetzt irgendwie wieder meine Buschkarriere aufnehmen möchte. Ich möchte einfach nur Spaß haben. Und das habe ich gerade beim letzten Training wieder gemerkt. Mit Jochen Keuter habe ich da trainiert und ich finde das einfach so genial mit dem. Der hat da auch gesagt, so, solange du da irgendwie Spaß bei hast und ich merke, dass du nicht unsicher wirst und so, machen wir hier alles. Und das ist auch meine Devise. Also ich möchte gerne los. Jack soll auch was sehen. Also es stärkt ja zum einen unsere Bindung und auch seine Erfahrung, die er damit sammelt. Und ich habe jetzt halt geplant, wieder Berge zu reiten. Das sind wieder Kreismeisterschaften, aber ich erhoffe mir gar nichts. Also ich bin ja mit denen noch nie in Dressur geritten oder so. Da haben wir noch große Baustellen. Aber das ist halt sowas, ja, so what, da wird mich wahrscheinlich jeder kennen auf diesem kleinen Turnier, aber es ist auch entspannt und nett. Also da werde ich wahrscheinlich dann mal meine A-Vielseitigkeit versuchen, wenn jetzt die nächsten Trainingseinheiten klappen. Ich habe ja jetzt erst ein Geländetraining gehabt. Und ich hatte überlegt, in Gandake See vielleicht in das Zielgelände zu reiten. Aber da bin ich mir noch nicht so sicher, ob das zeitlich klappt, weil ich noch nicht weiß, ob ich alle Trainings vorher schaffe. Also du merkst, es ist immer noch in mir drin und ich würde es auch gerne machen, aber es hat einen viel kleineren Stellenwert, zumindest mit viel weniger Ehrgeiz, als ich es damals gemacht habe. Und
Aber
das
es bedeutet dir schon was. Sonst würdest du ja nicht versuchen, das unbedingt irgendwie einzubinden, noch irgendwo in deinen Terminkalender.
Also wenn ich daran denke, damals, das Feeling kennst du auch, du hast dann Dressur und Spring schon geschafft und kommst dann immer näher zum Geländeziel und hast irgendwie noch einen Sprung und galoppierst dann und guckst auf die Uhr und kommst ins Ziel und denkst so, geil, geil, geil. Also dieses Adrenalin, was man im Gelände bekommt, das kriegst du ja kaum woanders. Also das macht ja schon so ein bisschen süchtig und ich glaube, diese kleine Restsucht ist bei mir noch hängen geblieben, die ich immer wieder stillen muss. Und meine Mama sagt immer, hör doch auf damit, mach das nicht. Die konnte letztens zum Training selbst nicht mitkommen. Nicht, weil ich so schlecht reite, sondern weil sie einfach Angst hat.
Na gut, ja, sie ist ja leider auch bestätigt worden, ne, in dem Fall. Aber wie hast du das mit deinem Kopf jetzt hingekriegt? Gab es da irgendein Secret?
Ja, tatsächlich, es hört sich jetzt total komisch an, durchs Halsring zu reiten. Ich habe dadurch, dass ich mit Valuja dann auch mit dem Halsring angefangen habe, viel zu reiten, habe ich selber erstmal gemerkt, wie viel mehr ich doch eigentlich auch mit meinem Körper machen muss und unabhängiger von der Hand und so weiter. Und ich habe gemerkt, wie fein ich ihn dann steuern kann. Und es gab dazu noch Situationen, dass ich dann keine Sprünge gesprungen bin und so weiter am Anfang. Und dann passte es mal nicht. Und ich habe trotzdem gemerkt, weil ich halt mit dem Halsring nicht so eingreifen kann wie mit der Trense, dann ist der halt mal wieder auf ein bisschen größer losgesprungen. Und ich habe gemerkt, ja gut. Da muss nicht immer was passieren. Aber das ist eine Entwicklung über Jahre gewesen. Ne? Das war jetzt nicht von heute auf morgen so, ach ja, geht am Halsring, jetzt habe ich keine Angst mehr. Das war schon wirklich viel, viel Kopfarbeit im Gelände eben. Also dann mit ganz kleinen Sprüngen wieder angefangen und immer mit dem Hintergedanken, ich muss keinem Kader mehr was beweisen, ich muss keine Sichtung reiten, ich muss nicht im bestimmten Alter noch irgendwas schaffen. Einfach nur so, wie ich Bock habe. Und da mit dieser entspannten Einstellung ging es dann gut. Aber der Graben bleibt immer noch mein Thema.
Aber bitte nicht nachmachen, wenn ihr jetzt einen Sturz hattet, sofort einen Halsring drauf und dann geht's in der nächsten Stunde. Das solltet ihr bitte bedenken. Lisa hat gesagt, das hat Jahre gedauert.
Ja, das ist wirklich wichtig zu sagen. Und ich habe natürlich auch nicht angefangen mit Geländesprüngen, sondern ich habe mit Stangen, also erstmal überhaupt auf einem Reitplatz mit der Trense, mit dem Halsring. So, und bis, dass ich jetzt in der Show da irgendwelche kleinen schrägen Linien über Büsche und so wieder reite, um die Vielseitigkeit irgendwie damit in das Showbild aufzunehmen, das sind Jahre.
Glaube ich. Ich habe
Mit
hier noch die Frage stehen, was unterschätzen viele an deinem Beruf?
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Organisiertheit, gibt es das? Also
Nein,
Grammatik,
Organisation.
dass man organisiert ist. Egal, lassen wir das mal so stehen. Ich habe kein Deutsch studiert. Weil gerade, du sagst es ja auch mit dem vollen Kalender und den verschiedenen Berufen, die ich habe, da musst du einfach strukturiert sein und du musst deine Ordnung halten. Ich habe einen Kalender, wo das minutiös eigentlich sogar drin steht. Zum einen natürlich, was mache ich mit welchem Pferd? Der eine macht Boden, der andere, da steht der Duo. Duo heißt immer, dass der als Handpferd mitgeht und danach zum Beispiel geritten wird. So, das steht erstmal morgens in meinem Kalender. Dann mache ich die Pferde und dann steht da tatsächlich heute zum Beispiel ein Meeting 15:30 Uhr. Mit 15 Uhr muss ich los. Dann kann ich um 15 Uhr mir einen Call im Auto setzen und so. Das hört sich dann vielleicht so, boah, wie machst du das? Also das ist aber ein entspannter, als normaler Tag. Krass wird es halt dann, wenn dann noch 10 andere Anfragen reinkommen und irgendwas nicht klappt in der Planung und dann irgendwelche Paragraphen dann wieder ins Veterinäramt geschickt werden müssen für eine Showbestimmung und da dann irgendwas fehlt und du dann mit einem französischen Showreiter wieder auf Englisch, gebrochenem Englisch, weil die nicht ganz so viel Englisch sprechen, diskutieren muss, was er nachreichen muss an Papieren, aber eigentlich musst du schon längst wieder im nächsten Meeting sitzen und die Showmusik, ach ja, die musst du auch noch schneiden, für das in 2 Wochen zur Abnahme, ach, der Techniker, den wolltest du noch anrufen. Also, wenn sowas dann noch dazu kommt, dann wird es halt ein bisschen stressiger. Aber ja, ist alles machbar. Also, ich liebe ja mein Leben. Ich glaube, wenn ich mal so einen Tag habe, der ruhiger ist, feiere ich das, so wie halt gestern an dem besagten Sonntag bei Ingrid mit einem Kaffee am Dressurplatz zu sitzen. Das ist richtig cool. Wenn ich aber dann ein paar mehr Tage frei habe, dann merke ich schon so innerlich, wie so ein bisschen so, ich denke, ach ja, was steht eigentlich nächste Woche an? Kann ich schon was vorbereiten?
Kannst du überhaupt ausschlafen? Also gibt es das in deinem Wortschatz?
Ja, Ausschlafen gibt es mittlerweile wieder. Also in meiner Unizeit bin ich ja morgens irgendwie um 4 Uhr noch joggen gegangen, weil ich ja auch noch Marathon gelaufen bin und dann in Frankfurt die deutschen Meisterschaften beim
Na
Marathon.
klar, klar.
Mit 20 war ich da, ja. Nebenbei ja auch noch irgendwie andere 10 Stunden Sport am Tag, neben meinem Sportstudium und so. Und dann habe ich noch Volleyball gespielt und Handball und Leichtathletik gemacht. Und ja, Krafttraining war natürlich auch. Dann Ausdauerlaufen, so das musste ja auch alles trainiert werden. Ein Jahr war ich jeden Tag schwimmen, weil ich ja diese Schwimmprüfung hatte. Und nebenbei hatte ich da tatsächlich auch sogar noch Pferde, die ich so Dressurpferde und Springpferde vorgestellt habe. Also das war noch ein bisschen vor der Social-Media-Zeit. Aber das war krass. Also da war das auch, und da will ich damit hier gerade das auch nochmal wichtig, nicht deutlich machen, ihr müsst das machen, um erfolgreich zu sein oder mehr besonders zu werden oder gut zu sein oder so. Das verwechseln wir ja häufig. Also ich glaube, das ist immer so, dass sich viele, und das Gefühl hatte ich auch schon immer mal, dass man sagen muss, ich habe heute schon das und das und das gemacht. Oder um 15 Uhr, oh ja, ich habe heute auch noch nicht geschafft, was zu essen. So, dann ist das immer so ein bisschen so dieses, man lebt nach außen, das bedeutet dann Erfolg zu generieren irgendwie. So musst du einen stressigen Alltag haben. Nein, das ist einfach nur total dumm. Ja. Auf sich selber aufzupassen, das habe ich auch erst später gelernt. Im Sportstudium, ey, was mein Körper da alle mitgemacht hat, das würde ich ihm nicht mehr zumuten. Ich habe jetzt auch zwei kaputte Knie und zwei Tennisarme und so, und das kommt auch nicht von irgendwo her. Also ich habe schon viel zu viel gemacht und habe dann eben auch manchmal oder oft oder lange auch nur 3, 4 Stunden geschlafen pro Nacht. Und das war nicht gut. Also ich bin trotzdem froh, wo ich jetzt bin, aber man hätte es sicherlich oder vielleicht auch anders erreichen können.
Aber wird das Ausschlafen dann auch im Kalender eingetragen?
Nein.
Nein,
Nein,
ich
nein.
mache das.
Das
Ich mache, also ich habe ja auch einen sehr minutiös durchgeplanten Kalender, wo es verschiedene Farben gibt und tausend Sachen und da und noch die Fahrt und so weiter. Ich habe auch so Fahrzeiten. Und dann, wenn ich morgens so länger mache, dann steht da Slow Morning.
Geil. Ja, das ist cool, das kann ich mir auch angewöhnen. Was ich nur mal habe, das kommt aber vielleicht zweimal im Jahr vor. Das hatte ich jetzt aber nach der Fährt Bodensee, da war ich ja zweimal 40 Stunden wach, weil wir ja dann über Nacht runtergefahren sind und Proben hatten in die Nacht rein und so. Das war wirklich krass. Und da habe ich mir vor der Fährt Bodensee schon aufgeschrieben, dass ich 2 Tage danach, weil den Tag danach, dann musste, ne, erstmal auspacken und so weiter. Das brauche ich auch für meinen Ordnungsmonk da im Kopf.
Ach ja, du hast ja auch noch so einen Ordnungsbon. Den habe ich
Oh.
Gott sei Dank nicht.
Ja, das ist auch, vermisst du nichts. Jedenfalls habe ich mir da in den Kalender geschrieben, in Großbuchstaben, frei. So, und dann
Ja,
nehme ich halt
mache
die
ich auch.
meisten, genau, und
Weil
dann
man
bleibt
lernt,
nichts
ich
anderes
sage
übrig.
dir, Lisa, wir werden älter und weiser und man lernt so langsam, dass man bei stressigen Jobs vielleicht danach einfach ein, zwei Tage frei einplant oder vielleicht auch vor anderen Sachen oder so. Man lernt langsam, dass man Dinge nicht, was weiß ich, wie bei mir, 4 Drehtage hintereinander, nicht schlau. Nicht schlau.
Schön, oder? Schön, dass es uns ähnlich geht. Aber ja, das lernst du halt auch nur, weil du es gemacht hast. Also ich weiß, vorletztes Jahr war das, da war ich ja noch ein bisschen bekloppter. Da war ich auch so, da habe ich letztens irgendwie eine Story rausgesucht, weil ich da irgendwas reposten wollte. Und dann habe ich dann so, bin ich in meinen alten Stories versunken im Archiv und habe dann so durchgeklickt und dachte, Alter, wie hast du das durchgehalten? So von Seminar geben, weiterfahren, über Nacht, dann morgens in den Zug, 24 Stunden unterwegs, dazwischendurch am Bodensee einen Vortrag gehalten, direkt mit dem Zug wieder 24 Stunden zurückgefahren. Dann am nächsten Tag dann Tag des offenen Hofes bei uns. Da musste ich nachts noch dann den Transporter holen und dann die Bänke holen. Und also da dachte ich auch, wie bescheuert bist du denn? Aber durch solche Sachen habe ich jetzt halt gelernt, dass man auch mal freie Tage braucht.
Das machen wir jetzt nicht mehr, Lisa.
Nein, das machen wir auch nicht. Und auch Appell an alle anderen, das muss man nicht machen, um toll zu sein.
Ja, sehr schönes Schlusswort auch übrigens. Das muss man nicht machen, um toll zu sein. Sehr gut.
Muss dann auch mal weitermachen. Also.
Ich weiß, dein Kalender ist schon eine halbe Stunde überzogen übrigens. Aber es gibt noch 3 kleine Abschlussfragen, die jeder im Podcast beantworten muss. Was bedeutet Pferdesport für dich?
Pferdesport ist für mich nicht nur die Arbeit mit dem Pferd, sondern einfach das Zusammensein. Egal welche Sportart, egal was man macht, mit dem Pferd sein und Spaß
Sehr
haben.
gut. Wenn Jack sprechen könnte, ich habe extra ihn genommen, was
Oh
würde
nein.
er wohl über dich sagen?
Da kommt die Alte schon wieder. Nein. Also ich sage ja immer, man soll in Pferde nichts reininterpretieren, so, ne? Von wegen, so, der zeige ich es heute mal. Aber manchmal denke ich, dass das doch in Jacks Kopf abgeht. Und dann lässt er den Clown raushängen.
Und welchen Menschen in der Vielseitigkeitswelt sollte ich unbedingt mal in den Podcast einladen?
Also wir haben jetzt viel über Ingrid ja gesprochen. Ich weiß gar nicht, hast du mit der schon gesprochen? Ja, ne?
Ingrid ist immer einmal pro Staffel, kriege ich sie.
Ach, okay. Boah, dann muss ich mal selber weiter. Hast du mit Andreas schon gesprochen, Ostholt?
Irgendwann mal über seine Lady Lemon, aber
Okay.
jetzt länger nicht mehr.
Du kannst ihn dann nämlich mal darauf ansprechen, wie das denn so ist, in der Niedersachsenhalle in Pferden Freiarbeit zu machen, mit einem Buschpferd und das über Hindernisse zu schicken, ohne drauf zu sitzen.
Das
Der
finde ich
ist
eine
ja
ziemlich
gut
gute
und war schon
Idee.
mal geritten im Gelände mit Halsring. Also
Mit
da kannst du das auch.
Halsring im Gelände. Was?
Hallengelände in Neumünster. Da hatte ich gerade eine Knie-OP und konnte nicht reiten. Und er ist dann mit Balu Gelände gesprungen.
Wie
Ja.
verrückt ist das denn?
Ja, also der kann dir viel dazu sagen. Ist einfach ein witziger
Ja,
Typ.
ist auf jeden Fall ein witziger Typ. Das
Blessings.
ist eigentlich eine gute Idee, Andreas nochmal reinzuholen.
Ja, mach das. Grüß ihn von mir.
Ja, Andreas, du musst jetzt, weil Lisa hat dich vorgeschlagen.
Tut mir leid. Oder auch nicht.
Geil, Lisa. Vielen, vielen, vielen Dank. Das war richtig cool.
Sehr schön. Ja, es hat mir auch Spaß gemacht. Also immer wieder schön mit dir. Und wir machen jetzt leider noch per Telefon ein Date aus. Hoffentlich.
Ja, wir machen ein Date aus. Wenn du das jetzt so sagst, weißt du schon, dass das jetzt alle wissen und du
Ach,
das dann auch machen musst, ne? Du musst dann auch
scheiße.
dein Versprechen halten, dass wir das auf jeden Fall hinkriegen.
Ja, wir suchen einfach für nächstes Jahr und blocken uns dann eine Woche oder so.
Naja, eine Woche schaffen wir wahrscheinlich nicht. Aber ich denke schon, dass es 2 Tage sein müssen, weil am ersten Tag raff ich wahrscheinlich noch nichts.
Ja, und dann gehen wir abends feiern und dann weißt du das am nächsten Tag alles perfekt.
Das ist eine Top-Idee, Lisa. Feiern gehen und dann am nächsten Tag weiter zu lernen. Total super.
Habe studiert, ich weiß, wie das geht. Ja, vielen Dank dir und vielen Dank an alle, die zugehört haben, die bis zum Ende ausgehalten haben.
Ja, wer bis
Ich habe
hierher gekommen ist,
Genau.
Chapeau. Ja, was bleibt mir noch viel zu sagen, außer wie cool war das denn bitte? Ich werde auf jeden Fall mit Alf schon mal ein bisschen üben. Loslaufen und halten, ohne Halfter, ohne Leckerli. Mal schauen, wie weit ich komme oder ob er lieber grasen will oder mit seinen Freunden spielen will. Dann müsste Lisa natürlich doch dieses Jahr noch kommen oder zumindest bevor wir das mit dem Einreiten starten. Ich finde es ja so cool, wie sehr sie das vertritt, dass die Sparten durchaus zusammengehören und wir alle so viel voneinander lernen können. Das ist echtes Wir für den Pferdesport. Also eine tolle Folge für dieses Thema, oder? Was meint ihr? Schreibt mir doch gern mal, wie viel Erfahrung ihr bei der Bodenarbeit schon habt oder Freiarbeit sogar. Das würde mich echt interessieren. Danke an die Stiftung Brandenburgisches Haupt- und Landgestüt Neustadt-Dosse für die Unterstützung dieser Folge. Wenn ihr euch für Zucht interessiert, egal ob ihr ganz am Anfang steht, also ein Amateur seid oder schon Erfahrung habt als Profi, schaut da unbedingt mal vorbei. Alle Infos zum Fohlenfrühling am 2. Mai, zu den Turnieren im Sommer oder auch zur Hengstparade im September findet ihr in den Shownotes. Was kommt als nächstes? Ja, ich plane Hans Melzer als Gast. Der wurde ja auch schon mehrfach genannt. Der weiß auch grundsätzlich Bescheid, dass wir eine Podcast-Folge zusammen aufnehmen, aber ich habe noch keinen Termin mit ihm. Hey, es ist ja noch eine Woche Zeit und dazwischen ist auch nur Ostern. Das klappt bestimmt. Also vielleicht müsst ihr ganz bisschen Daumen drücken, dass das auch was wird. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich riesig über eine Bewertung in eurer Podcast-App. Das hilft, dass noch mehr Pferdesportfans diesen Podcast auch entdecken. Folgt mir auch gerne auf Instagram, um keine Neuigkeit zu verpassen. Bevor wir zum Ende kommen, der Podcast bleibt natürlich kostenlos und das soll auch so bleiben. Wenn ihr Lust habt, mich zu unterstützen, könnt ihr mir gerne über PayPal an podcast@julis-eventa.de einen virtuellen Kaffee oder eine Möhre für die Pferde spendieren. Jeder Euro hilft und zeigt mir, was euch der Podcast bedeutet. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Vielen, vielen Dank und auch danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, wie immer am Donnerstag. Stay tuned.
Der Julis Eventer Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Staffel 5.